Folge 51, wir sind wieder da. Ihr habt lange drauf gewartet. Wir behandeln das Thema mit dem meisten Feedback, das wir jemals gekriegt haben. Heute wird wieder gehasst.
Herzlich willkommen zu Tourbusgeflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
Viel Spaß. Ich glaube, selten hat dieses Intro so gut gepasst wie heute. Ihr habt es gerade schon gehört, heute geht's wieder krass zur Sache. Schön, dass ihr wieder da seid. Mit mir im Proberaum sitzt heute der Dom.
Hallo.
Gegenüber im MacBook sitzt der Miri, der sich gerade in Japan befindet.
Konbanwa.
Genau. Und nicht nur der Miri sitzt im MacBook, sondern auch der liebe Carsten ist wieder dabei. Hallo.
Geil. Genau passend zur besten Folge des Jahres.
Ohne Scheiß.
Schlimm genug, dass die Folge Nummer 2 von Hass meine mit Abstand most appreciated Folge ist.
Wirklich. Ja, vielleicht müssen wir dieses Konzept ja einfach nochmal überdenken und nur noch hassen.
Ja, okay, jetzt war ein bisschen übertrieben.
Tour-Hassgeflüster können wir den Podcast.
Tour-Hassgeflüster.
Direkt ein Spin-off gebaut.
Ja, genau, richtig.
Ey, wir machen das dann so wie Saturn gegen Mediamarkt. Eigentlich sind wir eins, aber wir spielen uns gegeneinander aus.
Oh, das ist eine super Idee.
Ja?
Da wäre ich voll dabei. Hey, bevor wir in richtige Scheißsachen gehen, gehen wir noch einmal kurz in was Gutes. Carsten und der Rest von Small State, Happy Birthday zum Album. Ich habe es gerade bei Instagram auf dem Klo gesehen.
Dankeschön.
Das Album.
Dann freue ich mich, dass wir dir deinen Klogang versüßen konnten.
Das habt ihr. Nicht zum ersten Mal.
Das ist geil.
Okay, geil. Hey, also ich freue mich voll, dass wir loslegen. Ich freue mich schon, dass Carsten direkt wieder ein Comeback hat. Ich glaube, so schnell hintereinander hatten wir noch nie denselben Gast. Aber ich freue mich ganz besonders, dass du in dieser Folge dabei bist, weil alle, die die Folge mit dir schon gehört haben, die wissen ja, wie lange du schon in der Szene bist, auf unterschiedlichsten Positionen auch, wo wir jetzt wieder zum redaktionellen Part kommen und vor allem, da du das ja auch schon sehr lange machst und auch in unterschiedlichen, also ich würde es ja wirklich Epochen nennen, von dem, was sich halt ja in dieser Zeit in der Szene des Musikmachens verändert hat. Deswegen finde ich es sehr passend, dass du heute mit dabei bist, weil ich glaube, viele Themen haben, also bei mir ist es so, haben auch mit der Veränderung der letzten 10, 15, 20 Jahre in dieser Szene zu tun irgendwie, was sich in dem Fall jetzt, in dieser Folge halt zum Negativen verändert hat auf jeden Fall. Und deswegen bist du mehr als qualifiziert, mal wieder mit uns darüber zu sprechen. Ich freue mich total drauf.
Ja, ich bin super froh, dass ich dabei sein darf, aber es haben sich in den vergangenen 22 Jahren ja auch einiges an Themen aufgestaut, die hassenswert sind.
Jetzt kann's richtig losgehen.
Richtig gut.
Okay, also wir haben uns grundsätzlich für diese Folge überlegt, dass jeder so ein Topic mitbringt. Und wir da mal gucken, wohin sich das verselbstständigt. Ich würde vorschlagen, Gäste zuerst. Carsten, was hast du?
Ich glaube, und das ist tatsächlich was sich noch nie großartig verändert hat, sind die Kommunikationswege oder wie kommuniziert wird so im Musikzirkus. Das geht los von diesem: bis du mal eine Show spielst, und wenn du selbst buchst, ist es natürlich noch eine Nummer krasser oder so, dann erstmal diese 25 Mails hin und her schieben, bis überhaupt mal was zustande kommt, ne? Jeder von uns macht das schon 1000 Jahre lang, in den allermeisten Fällen. Da muss es doch irgendwann mal einen Weg geben, das zu verkürzen. Und einfach so, ja, alles klar, alles gut, ich schick dir das raus, mach mir eine Unterschrift drunter, schick mir es zurück, Thema erledigt. Nein, es dauert immer 38.000 Jahre, bis alles durch ist. Und was ich, glaube ich, am allermeisten hasse, ist, und da muss man jetzt so ein bisschen die Abstufung machen, ob man da jetzt irgendwie so von mainstreamigeren Sachen spricht oder von eine DIY-Szene, wenn einer nicht antwortet.
Jo.
Ich bin einfach der Meinung, egal wie, was für ein geiles Schwein du als Booker bist, egal was für geile Bands du hast, sei fucking dankbar, dass du diese Bands hast und antworte auch der kleinen Band, weil die kleine Band könnte vielleicht, wenn es gut läuft, in 5 Jahren dein großes Zugpferd sein. Und die Band wird sich auf jeden Fall daran erinnern, wie du mit ihr umgegangen bist. Und ich hasse nichts mehr, als wenn ich irgendwo hinten eine Mail schreibe und ich krieg keine Antwort drauf. Das ist so, für mich ist das so ein bisschen so der Gipfel der Respektlosigkeit, weil es muss einfach nicht sein. Ein Einzeiler, in dem steht, du, pass auf, da geht leider nichts oder bin gerade total busy, meld mich zum späteren Zeitpunkt, da fährt jederzeit. Im Zweifel auf dem Klo.
Jo. Ist so.
Wenn dann nicht gerade Small State
hört. Genau.
Und das ist auch so was, das immer wieder mich trifft das auch am meisten. Ne? Eigentlich denkt man so nach einer gewissen Zeit, ja, abgewunken, ne, muss da irgendwann so, aber ne, schreib mir zurück, hör auf, mich zu nerven, ich finde deine Band sau scheiße. Kann ich besser damit leben, als dieses ich ghoste mal. Ne? Ich mach so, als hätte ich nie eine Mail von dir bekommen. Ich weiß nicht, wer du bist.
Ja.
Boah, so. Das ist so, da kriege ich wirklich Puls, so richtig.
Ey, das kann ich voll richtig gut nachvollziehen. Ja. Ich musste da direkt an mehrere Ursachen denken, glaube ich. So die erste Ursache, die mir da in den Kopf geschossen ist, ist, dass das in dieser Szene so ist, glaube ich, dass viele, die darin arbeiten, auch damit vielleicht ein bisschen Geld verdienen, also gerade Bands, aber insbesondere auch die andere Seite, dass viele sind, die das im Anfangsstadium irgendwie hobbymäßig nebenher oder da so ein bisschen betreiben. Und ich glaube, dadurch, dass es nicht auch so eine lange, ich nenne es mal, Branchentradition gibt, wie jetzt, ich sag mal, im Import-Export, gibt es da noch nicht so ein Geschäftsknigge, ja, dass das einfach so zu sein hat. Ja, irgendwie. Ja, ich glaube nämlich, dass sich die Probleme, die du angesprochen hast, in der Champions League auflösen. Wenn man in der Liga spielt, glaube ich, in der alle Beteiligten ihren vollen Lebensunterhalt damit verdienen, glaube ich, läuft das anders. Nicht, ja, ich will es nicht rechtfertigen, ich suche nur eine Erklärung.
Ja, voll ist so. Und ich meine, da sind wir natürlich auch bei diesem Problem irgendwie. Gerade wenn du nicht irgendwie deinen Lebensunterhalt damit bestreitest und sowas, dann musst du es natürlich ganz oft parallel zu deinem Alltag machen oder nach allen Sachen, die im Alltag gemacht werden müssen. Und es ist ganz klar, dass man nicht irgendwie bei einer seriösen Firma oder was weiß ich was, so eine Mail-Policy von 24 Stunden später eine Antwort auf jeden Fall kriegen, einhalten kann. Das ist auch verständlich, finde ich, wenn du irgendwie echt immer nur zwischen 19 und 20 Uhr dazukommst, weil du es halt einfach irgendwie mit deinem Dayjob und deiner Familie oder sowas nicht so einfach vereinbaren kannst. Aber das rechtfertigt nicht, es super, super heftig schleifen zu lassen und sowas. Und das Problem ist ja auch immer bei sowas. Wir sprechen ja immer von Win-Win-Situationen. Und grundsätzlich ist ja mal eine Kontaktaufnahme und ein Angebot und eine Anfrage oder immer eine Chance, über die man nachdenken sollte, über die man grübeln sollte und ernsthaft behandeln sollte und ob daraus was wird oder ob man sagt, so, nee, das funktioniert nicht oder das passt nicht oder. Sei mal dahingestellt und sowas. Aber trotzdem ist es immer das Mindeste, was man tun kann, einmal richtig darüber nachzudenken, mit anderen, die noch im Boot sind, drüber zu sprechen oder. Und dann ein Ja, Nein oder vielleicht ein anderes Mal aus Gründen A, B, C. Das ist wirklich nicht zu viel verlangt. Und ich meine, das ist auch schwierig. Ey, unser Band-Mail-Account, der liegt auch super brach, muss man auch mal sagen. Irgendwie. Und bei uns bleiben auch solche Sachen irgendwie liegen und sowas. Aber wenn mal dann der erste oder zweite Arschtritt kommt oder sowas, so, ey, dann reagiert man auf jeden Fall da drauf. Es ist einfach, ja, also ohne, dass wir jetzt frei davon sind und den ersten Stein werfen dürfen. Aber es ist unhöflich. Auch wir sind unhöflich, wenn wir nicht antworten. Ja. Und das gehört sich einfach nicht. Und das ist aber so ein Ding, das ist auch unabhängig von unserer aller Situation. Das ist im Leben so.
Ja, ja, da gibt's doch den guten Spruch. Dein Charakter zeigt sich anhand dessen, wie du mit jemand umgehst, der dir nichts bringt.
Also du meinst quasi so dein Rating bei eBay Kleinanzeigen, wenn da oben steht, super freundlich, antwortet generell innerhalb von 4 Stunden oder sowas.
Nein, ich meine, so wie Carsten das gerade beschrieben hat, du schreibst zum Beispiel als Band einen Booker oder einen Promoter oder sowas.
Ja.
Und es kann ja sein, dass das den vielleicht überhaupt nicht juckt und gar keinen Mehrwert für ihn bietet und so. Dennoch ist es ein bisschen eine Charakterfrage, wie Carsten es beschrieben hat, da einfach zu antworten. Ja, das ist so ein bisschen, weil wenn die dann merken, dass keiner hat, dass Small State ein riesen Hit landet, der plötzlich im Radio läuft, dann kommt die Mail andersrum.
Ja.
Ja.
Das ist immer irgendwie ein Geben und ein Nehmen und ich glaube, wenn du dich zu lange superior fühlst in deiner Position, wird es irgendwann schwierig.
Das ist Karma. Das fällt dir auf die Füße und das ist auch okay.
Ich glaube auch, du kannst das nur eine gewisse Zeit lang machen. Also ich meine, klar, es kann dann irgendwo sein, dass du dann so mit Band XY so in Next Level, du bist dann der keine Ahnung, Exklusivbooker für Europa oder so und dann machst du das und dann verdienst du damit Asche und alles ist gut, aber was machst du, wenn sich 5 Jahre später die Band auflöst? Dann hast du zwar bis dahin gute Kontakte und dann wollen auch viele Leute zu dir und wollen, dass du da unterstützt, aber Mann, 2 TikTok-Videos weniger und du hast mir eine Antwort geschrieben.
ist so, ja, ganz genau. Der Aufwand, den man betreiben muss, um sich respektvoll zu verhalten, ne? Der ist in dem Fall ja super gering.
Ja.
Also es geht nicht darum, dass du einen Brief losschickst mit Wachssiegel oder irgendwas, sondern es ist wirklich 2 TikTok-Videos, sowas hast du in 30 Sekunden erledigt. Natürlich muss man auch mit dem Kopf da sein. Ne? Also ich bin auch jemand, ich lese eine E-Mail, ich antworte vielleicht, also jetzt in meinem beruflichen Leben, ich antworte vielleicht nicht direkt darauf, weil ich zum Beispiel gerade vor einem Termin bin, in einem Termin bin oder bei einem Kunden, was weiß ich was. Aber dann mache ich mir diese Mail auf ungelesen und wenn ich wieder ins Studio komme oder sowas, am nächsten Tag oder am selben Tag noch oder sowas, dann poppt die mir bei mir ganz oben im Mailfach auf und dann bearbeite ich sie.
That's it. Ich komme ja auch noch aus einer Zeit, das klingt echt. ich komme ja sogar noch aus einer Zeit, da hast du nicht mal unbedingt, da hast du noch müssen viel telefonieren. Da hast du halt bei den Promotern angerufen, hast gesagt, ich würde gerne mit meiner Band mal hier spielen. Kann mich sogar noch erinnern, als wir damals mit Parachutes und zusammen mit Crash My DeVille, die sehr gut mit uns befreundet waren, so die ersten Shows gemeinsam aufgezogen haben, hatte ich der uns allen wohlbekannten und ganz, ganz heiß geliebten Nova damals sogar einen Brief geschrieben.
Ja. Also
ich hatte einen Brief geschrieben, dass wir gerne mal in der Oettinger Villa spielen wollen würden. Und Nova hatte mir irgendwann mal vor, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber hat sie mir gesagt, dass sie diesen Brief noch immer hat und in Ehren hält. Und
geil, dass
das auch so was war, wo sie halt niemals vergessen wird, weil es so was ganz Besonderes war. Ne? Aber ich dachte dann so, kannst du ja mal als Gag einfach probieren, schreibst du dahin mal einen Brief. Punkt.
Ja.
So,
ne? Ey, ohne Scheiß, wir haben das damals mit Most Wanted Monster auch genauso gemacht. Wir haben wirkliche Pressemappen, also im physischen Sinne verschickt, wo ein persönliches Anschreiben drauf war, wo eine Promoplatte mit drin lag und solche Sachen irgendwie.
Krass,
und, ja, voll. Und da musst du mir überlegen, was damals für ein Aufwand betrieben wurde. Und gefühlt hast du eine ähnliche Antwortquote gehabt.
Ja,
ne? Also und das ist halt wirklich traurig. Also, ich meine, es ist ja auch ganz klar, hast du dann vielleicht mit Briefe noch so das Nonplusultra waren, dann sagen wir mal, du hast 10 am Tag gekriegt und heute kriegst du im Vergleich 30 E-Mails pro Tag, was weiß ich was. Aber trotzdem, also wirklich diese Hürde, die es zu überschreiten gilt, um sich da richtig zu verhalten, die ist nicht groß.
Das stimmt.
Ich hole mir ein Bier.
Brauchst du auch eins? Niederschwellig.
Niederschwellig, genau richtig.
Ich hole dir schneller eins, warte.
Ah, Ehre.
Dann musst du da nicht raus.
Meint ihr, dass dann so ein singendes Telegramm noch besser ankommen würde, wie so ein Brief heutzutage?
Oh.
Alter Schwede, wäre das geil.
Ja, gerne Stubi.
Schickst du mal in die FKP, Scorpio-Zentrale, schickst du mal so einen kleinen Männerchor oder so Mariachi El Bronx, so eine Mariachi-Supergroup mit einem Riesenstrauß Rosen und einer Scheibplatte für dir.
Ich glaube, das bleibt im Kopf auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Ey, ohne Scheiß. Und da will ich, und da sind wir jetzt an so einem Punkt, wo man wieder früher mit heute vergleichen kann oder sowas, dass halt die Wertschätzung eine ganz andere war, weil grundsätzlich halt einfach schon mehr Steps nötig waren.
Hm.
Das stimmt.
Mhm.
Das stimmt.
Geil. Ich fühl dein Thema total. Und das Trickier an der Sache ist, dass es schon ewig so ist, dass es wahrscheinlich auch für immer noch so sein wird, aber dass es dabei eine Revolution gibt, die sich, in der alles theoretisch 50% halb so scheiße sein kann, gar nicht so schwer ist, sie ist so schwer, weil es jeder Betroffene machen muss, aber das, was jede einzelne Person machen muss, das ist nicht schwer. Wisst ihr, was
du meinst? Das stimmt, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, aber vielleicht ist gerade das die Krux am Musikbusiness.
Ja, wahrscheinlich.
Also dieses, wie komme ich denn da rein, wie komme ich denn da so tief rein, bis ich bei jemandem angelangt bin oder mich in einem Netzwerk befinde, sage ich mal, in dem alle professionell arbeiten. Was muss ich denn machen, dass ich hier eine proper Antwort bekomme? Das ist ja eigentlich
Und also direkt mit dem Anwalt drohen.
Das, was ich mich mit 15 gefragt habe. Ich würde gerne einen Major-Deal unterschreiben.
Wo muss ich denn meine Unterschrift hinsetzen?
Ja, wo ist denn ihr das Major-Deal-Zimmer?
Kann mir jemand mal eine Nummer geben oder so? Wohin muss ich denn anschreiben? Vielleicht ist es auch so ein Last, so ein bisschen, weil theoretisch gerade heutzutage jeder selber Mucke machen kann. Jeder kann aus seinem Schlafzimmer raus TikTok-Popstar werden. Ja. Ja. Was, da werden wahrscheinlich Labels werden ja oder keine Ahnung, Booker-Managements werden ja überhäuft, wahrscheinlich im Gegensatz zu früher von irgendwelchen Demo-Eingängen und was weiß ich.
Ja, das Ding ist halt so, garantiert ist so die Frequenz ist viel höher geworden. Es sind viel mehr und sowas. Aber der Weg ist ja auch viel einfacher. Und ich meine, dementsprechend hast du am Ende nicht mehr Arbeit, alles zu bearbeiten. Im Gegenteil, du kriegst, wenn du dieselben Power reinstecken würdest, kriegst du halt das Vierfache erledigt. Und das ist ja eigentlich geil. Aber anstatt halt das Vierfache zu erledigen, wird noch genau dasselbe erledigt wie vor 15 Jahren noch. Und drei Viertel fallen halt wütend hinten runter, weil sie gar nichts kriegen.
Ich glaube, es ist schon ein ziemlicher Mehraufwand. Also ich könnte mir vorstellen, dass das, was sich nicht geändert hat, um jetzt mal eine Zahl in den Raum zu schmeißen, dass von allen Demos, die man so kriegt, vielleicht eine im Monat eine ist, die man richtig gut findet. Ich glaube, nur das, was sich unterschieden hat, früher gab es 100 Einsendungen pro Monat und heute gibt es halt 1000.
Ja.
Wenn ich so drüber nachdenke, weil jeder mal eben einen Song aufnehmen kann, den pitchen kann, selber bei Spotify hier, da, blablabla.
Ja, das stimmt. Und
ist schnelllebiger irgendwie.
Ja, genau, das ist halt. Und ich meine, es gibt viel mehr Angebot, aber es gibt auch viel mehr Nachfrage. Mhm. Also von daher, ja, ich weiß auch nicht.
Ist so oder so kacke.
Die Lösung dafür ist, dass
ich hasse es!
Ja, genau, dass sich jeder cool verhält. Sonst hassen wir es.
Ja, aber echt.
Ja, ist so.
Ich glaube, das, was sich schon heftig verändert hat, jetzt nicht mal nur die Anzahl solcher Einsendungen oder ich sag mal generell Anfragen von irgendwelchen Bands, die irgendwas von irgendjemandem wollen. Aber ich glaube, es ist vor allem auch die Qualität gesunken. Weil, also jetzt nicht vielleicht die Audioqualität, aber ich sag mal so die kreative Songwriting-Qualität.
Auf jeden Fall.
Ich will nicht sagen, früher war alles besser, das ist hier der falsche Vergleich, aber eher dieses Ding, wenn du früher eine ordentlich produzierte Platte in der Hand gehalten hast, wusstest du, da steckt viel Geld dahinter, da steckt viel Profiarbeit dahinter, bis du wirklich mal eine CD oder eine Platte in der Hand hattest. Und wenn eine Band ankam und dir eine Vinyl oder eine CD gegeben hat, wusstest du, das war richtig scheiß teuer.
Ja.
Und heute kommt ja im Prinzip ein Link und da ist was Aufgenommenes drin, was theoretisch 12 € kosten kann. Und ich glaube, dadurch ist diese Hürde, bis jemand was Ausproduziertes hat, halt viel, viel kleiner. Weil früher konntest du nicht mal eben ins Studio und ich habe 150 € Budget und dir eine EP dafür machen lassen.
Ich finde auch, also da bin ich ganz bei dir, ich finde auch, dass du heute auch viel mehr Bands hast, die gleich klingen, weil auch wieder die Hürde so, ne, kann jeder halt, haut alles auf Spotify und dann hast du irgendwie 500 Pop-Punk-Bands, die alle wie Stage Champs klingen. Alle.
Durch die Am Bank Ende haben sie so. Auch alle das gleiche Stage Champs Gitarren-Plugin.
Ja, genau.
Das mittlerweile zu kaufen gibt. Ja, oder den Drum-Sound oder dies und jenes. Ja.
Ja.
Letztens hatte ich mit einer Band gesprochen, wir haben jetzt den Architects-Gitarren-Sound. So im Sinne von, eigentlich früher unmöglich.
Ja.
Unmöglich. Ja. Heiliger Gral. Das wird heute wahrscheinlich auch nicht 1:1 der gleiche sein. Aber in gewisser Weise kommst du wahrscheinlich näher dran als jemals.
Ja,
das ist eigentlich krank, dass du dir nicht mehr selber für tausende von Euro Verstärker kaufen musstest, um auszuprobieren, was eigentlich dein Sound.
Ja, genau.
Also, dann kaufst du ein Plugin für $12 per PayPal und dann hast du es als Software auf deinem, also das ist ja viel niederschwelliger.
Du musst viel akribischer sein, weil im Endeffekt hörst du jetzt halt 100 beschissene Breakdowns in einem guten Sound.
Ja,
und kannst halt so nicht mal vorsortieren.
Das ist das, was ich vorhin meinte. Ja. Die Kreativität geht eigentlich zurück, weil es so einfach ist. Ne?
Ja,
das Einstiegslevel ist so groß.
Ja. Ja.
Früher analog und man musste ein Band auflegen, ja, und Metallica mussten ihre Demos auf. Da war das nicht mit hier kommen irgendwelche 16-Jährige und gehen für eine Woche ins Studio. Heute geht das.
Ja.
Aber früher nicht.
Oder müssen nicht mal ins Studio und das klingt krass.
Oh, es stimmt, noch mehr, genau.
Ja, ja.
Drums gesampelt, das gesampelt, hier gesampelt. Vocals kann man hier unter der Decke einsingen, fertig ist der Pop-Punk-Song. Oder was auch immer. Ich muss
ganz
da hier
krass.
an,
Das klang wie ein Lied von Rolf Zukowski. Fertig ist der Popmeister.
Naja. Ich würde mal zum nächsten Thema switchen.
Ja, was hast du denn?
Also, das ist, ich habe mir ganz bewusst im Gegensatz zur letzten Folge probiert, ein sehr definiertes Thema rauszusuchen und nicht was Allgemeines.
Mhm.
Und was ich ganz definiert, ganz, ganz schlimm finde, ich hatte es auch die Tage mit Nova drüber übrigens, ist diese Entwicklung beim Thema Merch-Fees heutzutage.
Yeah,
oder Merch-Cuts oder Merch-Konzession, wie auch immer man es nennen will. Dass nicht mal die Veranstaltenden, sondern die Hallenbetreibenden Geld und nicht so knapp von der Band kriegen, von dem Umsatz der Band kriegen, den sie an der Merch-Bude machen.
Ja.
Und das finde ich ein absolutes No-Go. Es gibt für mich kein einziges Argument dafür, dass man das irgendwie macht. Generell Merch als Konzessionär zu verkaufen, ist eine Sache und spricht dafür, Prozente zu kriegen. Aber dieses Ding, ich sag mal, eine Band kommt in irgendeine Halle von 1000 Leuten und die Halle sagt entweder, bei uns kostet das 300 Euro oder 15% oder. Das finde ich, geht gar nicht. Gibt kein Argument, aber nach Corona hat sich das so wild entwickelt wie noch nie.
Ja.
So ganz, ganz, ganz heftig. Und jetzt gibt's, wo wir gerade bei den Architects waren. Architects war eine der Bands, die sich da bei gewissen Clubs dagegen ausgesprochen hat, gepostet hat, kauft hier keinen Merch. Wir stellen an die Merchbude so ein DIN A4-Zettelchen mit unserem QR-Code. Bitte bestellt euch das online. Die Idioten hier von der Halle nehmen sich 25%. Bitte macht das nicht.
Ja.
Dass es so weit kommen muss. Wie krank ist das denn?
Ja, voll. Also, was ich daran die größte Scheiße eigentlich finde, ist, dass ja die Liveband wie der Liveclub eigentlich eine Einheit sein muss.
Mhm.
Ein Ort
profitiert voneinander.
Genau, richtig, richtig. Da ist das Miteinander das Allerwichtigste. Und dieses Miteinander führt dazu, dass Leute einen guten Abend und eine gute Show geboten kriegen. Und ich meine, es ist ganz klar, dass Leute ihr Geld verdienen müssen und sowas. Und es ist auch ganz klar, dass Locations Miete kosten und dass da Leute arbeiten und. Aber wieso hat das denn 20 Jahre lang funktioniert und jetzt auf einmal ist es quasi neu gang und gäbe, dass dafür richtig, richtig viel Geld bezahlt werden muss. Wobei ja wirklich mittlerweile viele, viele Konzertgäste wissen, ne, dass mit dem Merch man der Band den größten Benefit bringen kann, weil da einfach super viel Kohle hängen bleibt.
Exakt, das ist der Grund.
Ja, ja, voll.
Und ich meine, exakt das,
ja,
weil das jeder weiß. Da steckt viel Kohle drin.
Ja, aber das Problem ist, da steckt nicht immer viel Kohle drin. Bei großen Bands steckt da richtig viel Kohle drin. Bei mittleren Bands steckt da mittel viel Kohle drin. Und bei kleinen Bands steckt da verhältnismäßig immer noch kleine Kohle drin. Es geht ja immer um die Relation.
Ja, aber genau, in der Relation. Ich habe mir bewusst, um Zahlen zu haben, worüber man sprechen kann, eine Abrechnung von einer Band genommen. Die nenne ich natürlich nicht, ist auch völlig egal, aber ich finde es total interessant. Das ist eine kleine Band, die, wenn sie Headliner-Buden voll, Headliner-Shows spielt, vielleicht 200-300 Tickets verkauft und die haben im Jahr 2022, was Live-Gagen angeht, obwohl sie die Initiative Musik-Ausschüttung bekommen haben, ein Minus von fast 8.000 Euro gemacht. Muss man sich mal vorstellen.
Was?
Eine Band pro Jahr mit Live-Gagen minus 8.000 Euro, nachdem Crew etc., Transport, Hotels, Nightliner etc. bezahlt ist. Ja, das ist quasi die Bilanz von einem Jahr. Minus 8.000. Merch war plus fast 20.000. Nach Produktionskosten, nachdem Mercher bezahlt wurden, nachdem, was weiß ich, der Versand von irgendwelchen Speditionen von A nach B. Daran sieht man, um es ganz krass zu sagen, dass diese Band alles, was sie macht, Musik, Musikvideos, Auskopplung, alles, was sie macht, ist eigentlich nur eine Promomaßnahme für ihren Textilienhandel. Weil da investieren sie rein, live, wir spielen Shows, wir spielen, keine Ahnung, wir spielen das Full Force für eine schmale Gage, weil geil und so. Oder wir spielen dies und wir spielen das für eine schmale Gage. Da sind sie alle kompromissbereit. Die einzige Einnahmequelle ist wirklich dieser Merch. Und da haben die, ist viel für ein Jahr, fast 20.000 Gewinn gemacht. Davon leben die dann mehr oder weniger auch. Das ist dann wiederum überhaupt nicht viel. Und ich finde, diese Zahlen, die stellen das so eindeutig dar. Eine Band, die hat sich echt abgerackert. Das waren fast 35 Shows in einem Jahr. Und machen fast 10.000 Euro miese mit den Live-Gagen und mit der Crew und so weiter.
Das ist wirklich
unvorstellbar.
Also, ja, ohne Scheiß.
Und dann gibt's Merch 20%, 20.000 plus, roundabout. Aber wenn sich davon jetzt natürlich das Management noch was holt, dann auch noch die Halle nochmal 20% holt, am Ende bleibt da bei der Band wirklich 15% hängen. Das ist der absolute Scherz.
Ja, ja, absolut.
Absoluter Witz.
Das geht halt gar nicht irgendwie. Und also, ich meine, wenn man diesen Bogen mal spinnt, was woher kommt und wozu es führt und bedeutet das ja dann, dass in dem Fall diese Venues, die das so krass machen, den Acts, die bei ihnen spielen, so viel Geld aus der Tasche, oder andersrum, so viel Prozente von dem Geld, das sie wirklich dringend brauchen, abzwacken vorher, was zwangsläufig dazu führen könnte, dass eine Band halt einfach sagt, so, ey, wir machen das hier super gerne, aber es ist nicht möglich, dass es sich trägt, kurzum, wir können nicht weitermachen als Band. Was ja dann wieder dazu führt, dass diese Band nicht nächstes Jahr oder zwei Jahre später wieder in dieser Location führt,
genau,
wodurch sich die Locations ja eigentlich auch wieder in den selber in den Arsch treten.
Richtig, richtig.
Ja, ich finde auch die Kalkulation von der Location ist dann auch einfach falsch. Dann
das musst ist du, assi, die checken dann, einfach, da gibt's viel Geld, wir wollen was davon haben.
Genau, ja.
Kein Grund.
Weil ich meine, im Gegenargument könntest du dann sagen, da musst du das Ticket halt 5 € teurer machen, was auch scheiße wäre, weil Tickets auch mittlerweile viel zu teuer sind. Aber da verstehe ich wenigstens noch, dass das Argument, dass halt auch die Produktion und die Kosten, die dahinter stecken, alle viel teurer geworden sind. Aber sich das dann zu refinanzieren, indem man sagt, okay, jetzt knöpfe ich den Bands noch Merchgeld ab, exakt, das ist halt gar, also das geht das halt Argument gar nicht. Das Argument ist
Corona. Ne? Ja. Alle Preise sind gestiegen, bla bla bla. Ne? Und dann so.
Ja, aber auch es sind auch alle Preise gestiegen für die, die dann, je nachdem über welche Größenordnung wir sprechen, am wenigsten in diesem ganzen Kosmos verdienen. Und das sind dann teilweise die Acts, wegen denen alle wieder da sind.
Genau.
Also ich meine, das geht ja vorne und hinten nicht. Ich meine, wenn man jetzt sagt zum Beispiel so, ey, wir wollen 10% eurer Merch-Einnahmen haben, dafür kostet aber auch die Location euch dementsprechend weniger.
Dafür kriegt ihr mehr vom Door-Deal.
Ne? Ja, genau.
Weil das bräuchte man, also das wäre ja dann eigentlich unnötig, wenn sie es am Ende wieder aufheben.
Genau, na, richtig.
Könnte man es einfach richtig lassen.
Ich meine, das kannst du ja nur argumentieren, wenn eine andere Stellschraube so gedreht wird, richtig, dass wieder mehr bei der Band hängen bleibt oder sowas. Und du halt so eine Art Erfolgsbeteiligung hast. Was du als Venue aber ja eh hast, weil je mehr Leute kommen, desto mehr Eintritt wird gezahlt und dementsprechend wird auch mehr getrunken und was weiß ich was. Das heißt, die sind ja eh schon proportional daran beteiligt.
Die sind richtig. Der Veranstalter hat ja nie eine Fixgage.
Ja.
Also klar, er ist im Risiko, aber natürlich dann auch im positiven Sinne. Ne? Also, das, ja.
Also, ja.
Das ist schon wirklich, wirklich schräg. Und an sich, das, was ich spannend finde, Carsten, du hast ja gesagt, dann muss man das halt in den Ticketpreis mit reinkalkulieren. Genau das passiert ja mit anderen Ausgaben schon. Ich weiß nicht, ob WKZ ein Begriff ist für euch. Das ist quasi, das ist der Werbekostenzuschuss.
Genau,
das,
ja, ja.
Das ist was, wenn du jetzt mal blöd gesagt, du machst eine Veranstaltung in der Halle, gehst zu Eventim und sagst, hier, verkauf mal bitte die Tickets und pack mal bitte noch WKZ obendrauf, 1 € pro Ticket oder so. Dann läuft der Deal so, die Tickets werden verkauft, die Gäste zahlen diesen 1 € mehr, du kriegst von Eventim diesen 1 € pro Ticket und mit diesen 1 € pro Ticket machst du Werbung. Das heißt, die Gäste, die die Tickets kaufen, zahlen selber dafür, dass ihnen Werbung präsentiert wird.
Ja, ja, ja,
und
ja,
so muss man das dann mit dem Merch auch machen. Wenn die Halle mehr verdienen muss, damit das hier funktioniert, dann ist halt 1 € Merch-Concession auf jedem Ticket. Fertig. Ob du es kaufst oder nicht. Scheißegal. Ja. Das ist irre.
Ja, ey, es ist halt leider halt ein scheiß System. Aber das Problem ist halt, dass bei allen, die nicht, ich sage jetzt mal wieder zu diesen oberen 10% gehören, dass halt wirklich teilweise eine Null-auf-Null-Rechnung ist oder eine wirklich kritische Rechnung. Gerade wenn du jetzt nicht irgendwie diese Tausender-Clubs ausverkaufst, sondern sagen wir einfach mal halbvoll machst oder sowas. Ey, dann ist es halt dermaßen wichtig, dass da halt bei allen genügend hängen bleibt. Und das Problem ist aber halt, dass die Gewalt quasi darüber, was wo hängen bleibt, nicht bei den KünstlerInnen ist, sondern eigentlich bei den ganzen anderen Parametern außenrum.
Safe, safe. Und eigentlich wäre der richtige Weg, dass solche Hallen nicht mehr bespielt werden, ne, beziehungsweise, dass man das von vornherein über die Booking-Agentur regelt. Weiß ich, plant eine Tour, aber wir nehmen keinen Veranstalter, der uns solche Hallen anbietet.
Ja.
Das wäre der einfache Weg. Aber wenn halt die Major-Hallen das so machen,
und du hast dann
Gatekeeper.
Du hast dann vielleicht auch wieder so das Problem, dass du halt einfach so weiße Flecken auf der Landkarte hast, weil in manchen Regionen hast du halt nur eine Möglichkeit. Hier bei uns in Saarbrücken kannst du zum Beispiel, klar, kannst du 50er Locations oder so, haben wir 5 Stück oder so. Aber wenn es dann halt schon so Größe Garage oder sowas bei uns ist, das sind dann so 1200, 1500 Leute, da hast du keine Alternative dazu. Das kannst du dann, 100 Kilometer weiter in die eine Richtung, kannst du das in Luxemburg machen, 100 Kilometer weiter in die andere Richtung, kannst du es im Substage machen. Ich glaube, Substage gehen 800, 1000?
1000
rein, ne? So. Aber sonst, jetzt kann man natürlich argumentieren, man muss als Band nicht unbedingt nach Saarbrücken kommen, aber das wäre den Saarbrückern gegenüber natürlich gemein, aber.
Ja, das ist ja auch nicht der richtige Weg.
Dann geht man nicht nach Saarbrücken, sondern nach Neunkirchen in die Gebläsehalle.
Oh ja. Ja, kann man auch, die ist sehr schön, aber da hast du wirklich leider auch das, so ein bisschen das Problem, dass im Saarland gefühlt alles in Saarbrücken stattfindet. Und deswegen haben alle außenrum, egal ob das Saarlouis, ob das Homburg, ob das Neunkirchen ist, ist echt nicht einfach. So, weil wir haben, es ist einfach so, klar, Saarbrücken ist die Hauptstadt, da jetzt muss ich noch nach Neunkirchen fahren. Du fährst im Endeffekt im Saarland ja nie länger irgendwo hin als 20 Minuten. Ne? So groß ist es ja hier nicht. Und trotzdem, Neunkirchen ist nicht so einfach, also das ist immer schon so. Ja, und das meine ich damit halt, ne? Das würde dann im Umkehrschluss wieder heißen, dass dann einfach auch so ein paar Locations rausfallen würden. Nee, also das Ziel muss sein, die Locations dazu zu bringen, das einfach sein zu lassen. Einfach nicht scheiße zu sein.
Richtig.
Ja.
Weil ich finde, das ist so eine Situation von ganz offensichtlich, es gibt keine Erklärung, außer die Erkenntnis, da fließt viel Geld und wir wollen was davon haben.
Genau. Ja.
Nichts anderes. Das ist wie wenn die Band plötzlich anfängt und sagt, ich will von jedem verkauften Schwipschwapp 10 Cent.
Ich möchte bitte, dass ihr irgendwann, so in 3 Monaten oder so, eine Gegendarstellung zur Hassfolge von genau dem Betroffenen macht. Also ihr ladet den Booker ein, der erklärt, warum er nicht zurückschreibt. Ihr ladet den Hauptverantwortlichen einer Location ein, der sagt, warum nehmen wir da Geld und so weiter und so fort. Das wäre auch mal geil.
Solche Gespräche habe ich schon geführt. Das geht natürlich schnell in die Richtung, ja, Corona, wir haben kein Geld. Ich wollte vermeiden, Mitarbeiter kündigen zu müssen, also muss ich mehr Geld verdienen. Dann subjektive Gründe findest du schnell.
Ja.
Kein Geld.
Ja.
Ich kämpfe ums Überleben. Meine Mitarbeitenden, was auch immer.
Weißt du, was mein Porsche an Sprit braucht?
Aber echt!
Denk doch mal an mich, armes Schwein. Wir armen weißen Männer.
Das ist, ja, aber echt. Seit ich in der CDU bin, hasst mich jeder.
Zu rechts!
Ja, wirklich. Aber ja, es ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße. Und ich meine, ja, ich werde jetzt so grundsätzlich. Den Satz, den ich jetzt sage, den sage ich bestimmt noch bei 3 anderen passenden Stellen in der Folge. Machen wir weiter.
Ja, aber zu deinem Vorschlag interviewt, tatsächlich, als ich mit, ist klar, ist egal, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber da wurde mir auch direkt angeboten, dass hier ein, das ist zumindest kein Clubbetreiber, aber ein Merch-Konzessionär, so eine Merch-Bude, die quasi dann auch diese Prozente nimmt. Das ist zwar ein bisschen eine andere Konstellation, aber das wäre auch ein hervorragender Interviewgast.
Stimmt.
Der uns vorgeschlagen wurde, der mal so ein bisschen die andere Seite erzählt, der so ein bisschen die Machine Gun Kelly in der Lanxess Arena, da passiert das aus dem und dem Grund folgendermaßen.
Ja.
Deswegen, also wahrscheinlich nicht nur deswegen, aber auch deswegen kostet so in der Lanxess Arena Machine Gun Kelly Shirt schnell mal 80 Euro,
jo.
Weil auch der dann wiederum 20% an jemanden abgibt, aber halt gern sein Fuffi pro Shirt hätte oder so.
Natürlich.
Ich kann's dir sogar noch, also keine Ahnung, ne, Riesenfestival und so, du hast da nur begrenzt halt Platz für Merch zu machen. Deswegen hast du da Personal, das sich darum kümmert. Und um dieses Personal zu bezahlen, nimmst du einen kleinen Betrag, ne? Oder einen großen Betrag.
Das ist auch fair, weil
das du dir ich den auch Merch fair.
Ersparst.
Als genau.
Genau.
Und du weißt im Vorfeld, du kriegst das ja nicht erst einen Tag vorher mitgeteilt, sondern du weißt genau, ich fahre auf dieses Festival, wir brauchen unseren Mercher nicht mitzunehmen, der kann von mir aus an dem Tag Gitarrentech machen und dann brauche ich mir keinen Gitarrentech mitzunehmen. Ne? Und dann habe ich mir da was gespart. Und das Geld investiere ich dahin, muss mich da um nichts kümmern, es gibt eine transparente Abrechnung, alles ist gut, es ist ordentlich platziert, alles ist gleichwertig platziert, im besten Falle. Und so, habt ihr Shirts von XY? Ja, hier unten, guck mal.
Da liegen aber welche auf dem Boden.
Ja. Und das ist völlig okay. Aber diese Scheiße, dass sich ein Club irgendwie ein Club in die finanziellen Belange der Band eingreift, das ist furchtbar.
Also, das darf nicht sein, weil der Club ist am Ende nur ein Dienstleister. Der bietet die Halle, der hat in diesem Deal nichts zu tun. Ja? Dass der da irgendwie gewinnbeteiligt ist, macht für mich keinen Sinn. Promoter und Band, ja, aber der Hallenbetreiber, der eine fixe Miete für seine Halle und seine
Vor allem spinnen wir das mal weiter. Ich meine, du verdienst mittlerweile als Geld mit deiner Musik schon nichts mehr. Ne? Also, weil ich meine, digital, ne, die Sachen, die dann irgendwann, klar, ab einer gewissen Größenordnung ist alles super, immer, aber verdienst damit nichts mehr. Dann hast du auch schon immer argumentiert, so, naja, kriegen da nur, keine Ahnung, Betrag X, aber dafür ist da immer die Hütte voll und du weißt, da geht immer irgendwie was an Merch. So. Von was soll ich denn den Sprit noch bezahlen, wenn ich davon?
Ey, also. Es ist wirklich so. Nicht nur bei den Beispielen, was ich vorhin meinte, kleine Bands, auch bei großen Bands ist diese Spanne zwischen was durch die Live-Gagen reinkommt und das, was durch den Merch reinkommt, immer so, also soweit ich das mitkriege, immer so eindeutig, dass du wirklich, und das ist so ein ernst gemeinter Insider, die Bands, die durchschnittlichen Bands, die Tausenderhallen voll machen, sind eigentlich Textilienhändler.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Und das alles, die Musik, die physisch als auch digital, das ist alles nur Promo am Ende für das, oder andersrum, alles, was digital ist, ist Promo für das, was physisch verkauft werden soll.
Was ja auch wieder eine Erklärung für jemanden, der jetzt nicht so tief im Thema drin ist, eine Erklärung dafür ist, warum die Bands in dieser Größenordnung eigentlich gefühlt alle 2 Monate alle 3 Monate eine komplett neue Kollektion haben mit 15 verschiedenen neuen Designs. Einfach weil die sagen, alles klar, die Kids, die auf die Show kommen, ne, die haben sich die alten Shirts bei der letzten Tour gekauft, jetzt spielen wir die nächste Tour ein halbes Jahr später, jetzt wollen wir aber auch, dass die über Impericon und Co. oder live auf unseren Shows sich auch das ganze Zeug halt reinziehen. Ne?
Ja, ist so. Und ich will auch, ganz wichtiger Punkt für mich ist, du hast vorhin das Beispiel gebracht, Machine Gun Kelly in der Lanxess Arena, da kostet das Shirt so und so viel, weil so und so viel abgegeben werden muss und. Und ich meine, es ist ja was ganz Tolles, dass man sich ganz viel von Großen abschauen kann und von weit oben abschauen kann und sowas. Das Problem ist aber halt, wenn du das mit allem machst, schaust du dir halt auch Sachen ab, die nach unten skaliert halt einfach nicht machbar sind, weil zum Beispiel der Umsatz dafür nicht da ist oder die Relation dann nicht mehr stimmt, weswegen du es machen kannst oder sowas. Ich meine, es ist ganz klar, dass wenn Leute Merch verkaufen, die dafür bezahlt werden, ne? Also die jetzt nicht die Mercher von der Band sind oder sowas, sondern sagen wir mal in der Lanxess Arena an einem von 10 Merchständen stehen und dort T-Shirts verkaufen. Das ist ganz klar, dass die bezahlt werden müssen und sowas. Und dass dementsprechend das Shirt wesentlich mehr kostet und sowas. Das Problem ist aber, dass die Prozente halt natürlich irgendwie dieselben sind und sowas. Und von 20% in der Lanxess Arena kannst du halt viele Leute da hinstellen und sowas. Aber von
20%. Wobei die Produktionskosten nicht prozentual steigen.
Im Gegenteil.
Die liegen bei, genau.
Die gehen pro niedriger. Genau, je mehr du bestellst, gehen die ja eher wieder runter. Ja. Heißt, es ist ganz klar, dass da viel mehr Kohle hängt bleibt. Genau das ist das Ding. Und das Problem ist aber, dass wir vielleicht ein Shirt von Machine Gun Kelly für 80 Moppen kaufen würden, aber keiner kauft ein Grizzly-Shirt oder ein Small-Stage-Shirt für 50 Euro oder sowas.
Ja, genau.
Wenn du so ein kleines bisschen nach unten rechnest und sowas. Und das ist halt so das Problem. Es ist nicht immer gut zu gucken, was machen die da oben und wie, die da oben, bin auch die selber schnell geschimpft. Also, was machen die denn und warum funktioniert das für die? Das ist nicht automatisch nach unten rechenbar und deswegen sollten wir es auch so machen. Das sollte eher das Ding sein, aber also das, wie soll ich es nennen, dass jede Größenordnung für sich selbst schaut, was funktioniert da und warum funktioniert es denn überhaupt und was funktioniert nicht und deswegen nehmen wir bei sowas vielleicht noch Prozente und deswegen aber vielleicht auch nicht, weil sonst dann einfach niemand mehr kommt.
Ja, das, was du sagst, im Prinzip das Beispiel, was Carsten vorhin genannt hat, die Band geht aufs Festival, spart sich die Tagesgage für einen Mercher. Natürlich ist es legitim, dann was an das Festival abzugeben.
Genau.
Ich sag jetzt mal, man zahlt jetzt einen Mercher angenommen mal 300 Euro. So, die Band spart sich dadurch 300 Euro. Die wird aber oft, je nach Band, oder lass den Mercher auch 100 Euro kosten, ist ja egal. Aber also ich glaube, wenn da jede Band 20% abgibt, als Beispiel, dann übersteigt das bei Weitem die Gage der zwei, drei, vier, fünf Mädels und Jungs, die da stehen.
Klar.
Das wird dann auch da, in dem Beispiel, was Carsten nannte, irgendwann unverhältnismäßig. Ich fände es fair, nennen wir mal so, keine Ahnung, so ein Traffic Jam Open Air. So ein Festival in der Größenordnung. Wenn da jede Band sagt oder gesagt bekommt, ihr müsst 200 Euro pro Nase abdrücken. Ja, okay, finde ich irgendwo fair. Aber wenn da jede Band gesagt bekommt, ihr müsst 20% pro Nase abdrücken, dann ist das für den Großteil der Bands sicherlich unfair.
Echt? Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Weil es ist ganz klar, dass für den Headliner 200 Euro abzudrücken überhaupt kein Problem ist, für den Opener schon. Weil der wahrscheinlich genauso viel Umsatz macht.
Da hast du recht. Aus der Sicht ja. Ich denke es aber, wenn die Kosten, die der Veranstalter hat mit seinen, ich sage jetzt mal, fünfmal Merch-Personal.
Ja.
Das ist gesetzt.
Ja, ach so,
und,
ja, ja.
Und das okay. ist, irgendwie finde ich das nicht cool, dass dann quasi die Bands mit ihren 20% die Tagesgage ins der Verkaufenden ins Exorbitante schießen, sozusagen. Natürlich bekommen die nicht,
sondern... Ja, 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 okay, verstehe. Ja, ja. Ja.
Ich finde, ein fairer Deal, wenn er sagt, pass auf, wir verkaufen für euch Merch, wir haben das Personal, natürlich sagt das niemand so, aber angenommen, wenn, mich kostet das 3.000 Euro, wenn er das kalkulatorisch hinbekommt, aus allen Bands, die da spielen, diese 3.000 Euro reinzukriegen, dann ist doch fein.
Ja.
Dann ist fair. Aber die probieren halt 10.000 Euro reinzukriegen.
Ja, true.
Und dadurch auch Gewinn zu machen und nicht nur das quasi abzudecken. Und das ist halt ungeil.
Das müsstest du dann ja. eher so staffeln, weißt du, so die Vorband zahlt halt 100 Euro, so die Hauptband mehr. Also das ist
ja. Oder nix.
Oder nix, genau. Opener zahlt nix und dann so.
Nicht, genau. Es darf sich nicht einbürgern, dass der Veranstalter am Merch da was mitverdient. Er hat ja gar nichts mit dem Risiko zu tun. Mit der Produktion.
Ja.
Du produzierst Merch für 20.000 Euro, damit hat er ja gar nichts zu tun.
Ja,
und im Gegensatz der Veranstalter schon. Der ist im Risiko mit dem Job, den er macht.
Aber jetzt sagst du auch nochmal,
beteiligt sein.
Wenn du nochmal ans andere Ende der Beschäftigten in dieser Kette denkst, irgendwie und sowas. Jetzt sagen wir auch schon mal so, ey, du leistest dir einen richtig krassen Designer, weil du fette Designs haben möchtest, die verkauft werden oder sowas. Der kostet ja natürlich auch mehr, als wenn's dein Kumpel oder du selbst machst oder sowas. Also es ist, generell sind diese Kosten irgendwie so variabel da dran. Und dementsprechend ist es manchmal vielleicht auch einfacher zu verkraften, ein bisschen was abzudrücken. Aber für andere halt auch genauso nicht. Also jetzt sagen wir mal zum Beispiel, wir haben am Anfang unsere erste Merch-Kollektion bei Grizzly dermaßen für uns dämlich gerechnet, weil wir das geilste Produkt überhaupt irgendwie an den Start bringen wollten. Mit richtig geilen Classic-Shirts und was weiß ich was. Und wir haben zum Beispiel, weil wir gesagt haben, so, ey, wir wollen, dass die Leute das richtig lange tragen und dass sie es viel tragen vor allem, dass es gesehen wird und dass sich das im besten Fall sogar auch rumspricht und viele Leute kaufen oder sowas. Haben wir ja, glaube ich, kalkuliert, dass wir pro Shirt 3 Euro verdient haben. Was ja wirklich nicht gelogen war, irgendwie die Marge, die wir daran hatten oder sowas. Und jetzt überleg mal, also ich meine, das war natürlich auch dämlich von uns, aber du musst ja auch diese Erfahrung erstmal sammeln irgendwie und sowas. Und wenn du dann noch irgendwie halt nochmal davon was abdrückst oder sowas irgendwie so. Das ist scheiße.
Das ist nicht fair.
Ja.
Das ist einfach nicht fair. Da müsste man irgendwie eine andere Lösung finden. Das ist, wie man sieht, wenn der Hallenbetreiber da prozentual dran beteiligt ist, denkt ja eine Band automatisch, je mehr ich verkaufe, desto mehr gebe ich ab.
Jo.
Also habe ich keinen Bock zu verkaufen.
Jo.
Ja.
Und das ist doch kacke.
Ja.
Aber ich meine, auch allgemein, ne, wenn wir das ja weiterspinnen, ich meine, über die Kosten, was so, ne, was wir früher für Konzerte bezahlt haben, was wir heute für Konzerte zahlen, brauchen wir ja auch nicht mehr zu reden. Aber du kannst ja auch, sagen wir mal, im September wird halb Deutschland auf irgendwelche Blink-Konzerte in der Republik pilgern. Wenn du da fertig bist, dafür hättest du auch können gut in Urlaub fahren.
Also, ah ja, stimmt, also wir ohne hatten das Gespräch letztes über Festival.
Genau,
du zahlst, keine Ahnung, zahlst, wenn du irgendwann die ersten Ticketkategorien weg sind, du warst ein bisschen zu spät dran, ja klar, kann man sagen, ist Pech, aber dann zahlst du irgendwie 200 Euro für dein Ticket, nimmst deine Freundin mit, bist du bei 400. So, dann bist du dort, siehst ein saugeiles Shirt, alles klar, dann bist du schon mal bei mindestens 500 Euro. So, dann willst du dort vielleicht auch noch übernachten, weil du ein bisschen feiern willst, dann bist du schon bei fast 700 Euro. So, und dann trinkst du an dem Abend noch was und isst was. Also hast du 800 Euro.
Da kostet das Bier dann auch 5-6 Euro.
Genau. Ja. So, und dann bist du 800 Euro für ein Konzert ausgegeben. Und wer kann das denn bitte? Also,
ja, ist schon krank. Das ist wirklich.
Ja, wirklich. Es ist halt dann mittlerweile wirklich einfach nicht mehr man muss ja schon fast Hobby nennen, das nicht mehr für alle erreichbar ist.
Genau.
Ja. Ja. Also wenn dich deine Konzertleidenschaft so viel kostet wie Golf spielen gehen, dann stimmt doch was nicht.
Wenn du am Ende als 20-Jähriger vor, als wir 20 waren, im Monat mit einem Fuffi in der Tasche 2 oder 3 Konzerte besuchen konntest, ist das heute nicht mehr so möglich.
Ey, Nullinger. Also keine Chance.
Das ist jetzt das typische Meckern. Früher war alles besser.
Aber in dem Fall ist es einfach so. Wir haben, ne, früher hast du Konzerte veranstaltet, da hast du 5 Euro für 5 Bands gemacht. Natürlich war das jetzt nicht die ultimative Live-Experience, ne, weil es in irgendeinem Jutz war mit einer scheiß Anlage. Aber trotzdem hattest du ja die Hütte voll. Den Leuten ging's gut. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und es ist schade für, keine Ahnung, 10 oder 15 Euro. Konnte da auch noch jeder so mitnehmen, ne? Oder eine CD mal für einen Zehner. Und heute, ey, mir schlackern die Ohren, ne? Wenn man das so sieht, ne? Man klingt ja wie so grumpy alter Mann, aber das ist wirklich so, das ist so hassenswert.
Voll. Ja, ist es.
Es ist wirklich so. Und ich glaube, diese, also selbst wenn es keine 5, aber sagen wir mal vielleicht 8-Euro-Konzerte heutzutage wären, die gibt's nicht mehr so. Weil der Reiz, eine Liveband zu sehen, heute, glaube ich, ein ganz anderer ist als vor 20 Jahren. Ne? Heute brauchst du, ich muss schon fette Show.
Genau.
Also das ist sehr pauschalisiert. Aber ich sage mal, früher war das Excitement für so eine Jutze-Show sicherlich größer, weil sich manche dachten, wir gehen da halt einfach hin. Wir schauen uns das an. Es ist so schon wirklich sehr, sehr aufregend, Live-Musik zu hören, aber das catcht die Leute heute nicht mehr.
Genau.
Wir sehen jeden Tag irgendwelche enthaupteten Menschen, nackte Frauen, einfach Sensation auf dem Bildschirm sozusagen.
Ja, und du musst ja auch nicht mehr auf ein Konzert gehen, weil du hast ja YouTube.
Machst also du einfach, genau, gehst da für umsonst beim Insta live mit und dann hast du das, was du willst. Ja.
Ist euch kalt eigentlich?
Also euch wundert, Samu baut gerade eine Heizung auf.
Mir ist arschkalt, ich baue gerade den Heizlüfter.
Also wir hatten heute 20 Alkohol Grad, so hatten wir.
Was? Ja. Das war jetzt. Wir alle drei aufgeteilt wahrscheinlich.
Seht ihr den auch gar nicht mehr? So, ja, fast nicht mehr, mir ist echt kalt.
Naja, okay. Lass uns mal weiterhüpfen. Miri, Samu. Achso, Samu hört gerade nicht. Moment.
Ja. Frag mal unseren Auslandskorrespondenten. Ich bin gerade noch am Kabel machen.
So, halbwegs. Auslandskorrespondent Ring.
Ja. Höre. Also.
Jetzt bin ich gespannt. Du hast schon.
Vor allem, die es nicht wissen, ich. Genau. Ich bin gerade in Tokio. Tokio liegt in Japan, falls nicht jemand weiß. Und ich würde es jetzt mal von ein bisschen, ich weiß nicht, von der anderen Seite sehen, nämlich.
Du musst das Intro ein bisschen länger ziehen noch, bis Samu wieder da ist.
Ach so, ja. Also ich bin in Japan. Ich bin hierher, weil ein Freund von mir geheiratet hat. Liebe Grüße an den Philipp. Und ich bin hier gerade in der Sakura-Zeit.
Ist das schon passiert eigentlich?
Ja, es war tatsächlich 2 Tage, nachdem ich angekommen bin, mit Jetlag. War sehr spannend. Es war eine traditionelle Hochzeit in so einem Schrein. So, Philipp hatte Kimono an, Kaede auch. Wir waren als seine Familienvertretung da. Und wir mussten dann auch in den Schrein rein, wo eigentlich die Familie ist. Und Dinge tun, von denen wir keine Ahnung hatten, weil die vorher natürlich Japanisch reden und wir mussten uns dann zu bestimmten Sachen verbeugen. Wir wussten nie wann. Wir haben immer so auf die Familie geguckt. Was machen die? Ah ja, sie verbeugen sich. Alles klar. Hi, hi. Dann musste man Sake trinken und sowas und es war schon sehr, es war cool und spannend. War lustig, man hat viel so mitbekommen.
Wie war deine Rede?
Uns wurde gratuliert nachdem. Das fanden alle sehr berührend, sehr schön. Philipp hat auch ein bisschen ein Tränchen verdrückt, genau wie Kaede. Uns wurde halt tatsächlich gegen Ende von ein paar Leuten gratuliert für diese sehr schöne Rede.
War die auf Englisch dann?
Ja, genau. Also das war ein bisschen hin und her. Wir mussten die auf Englisch schreiben. Dann mussten wir die an den Schrein schicken. Die wurde dann auf Japanisch übersetzt, weil wir haben immer so einen Absatz gesprochen. Und dann hat die das auf Japanisch übersetzt, dass es also eine simultane Übersetzung war sozusagen. Genau. Ja, das war alles ein bisschen spannend.
Was heißt wir? Wer war noch da?
Also Nico, sein Freund, den er aus dem Kindergarten kennt und noch der Olli von der alten Band. Wir drei sozusagen waren seine Familie und natürlich seine Arbeitskollegen von ihm, die auch deutsch waren, aber also eigentlich sprechen dort alle fast nur Japanisch und die Ausländer, Anführungszeichen, sprechen alle Englisch. Also dementsprechend war es eine englisch-japanische Hochzeit. Genau.
Krass.
Was gab es zu essen?
Es waren 12-Gänge-Menü aus ganz viel kleinem Zeug. Gab sehr viel Fisch, sehr viel Fleisch. Schwierig als Vegetarier. Aber so, es war schon alles sehr lecker, muss ich sagen. So ganz viele kleine Sachen und auch eins war ganz schön ekelhaft, das war so eine Daishi-Soße, das ist eine Fischsoße mit Wasabi drin und darüber war nochmal so ein bisschen Algenglibber. Das war ein bisschen eklig. Aber es war so alles trotzdem irgendwie alles lecker. Es war alles schön und waren die Leute waren so beschäftigt, da waren irgendwie 12 Angestellte, die ganze Zeit rumwuseln und fragen, ob du was essen willst und was zu trinken. Und
Hi.
Und sehr viel Kameras und sehr viel Fotos wurden gemacht und sowas. War aber schön.
Das ist ja genau dein Ding.
Auf jeden Fall, ja. Ich muss auch in die Kamera sprechen.
Ist es so vom Ablauf so ähnlich wie eine, ich sag mal, europäische Hochzeit?
Es wird richtig also so durchgeballert. Also da ist keine Zeit für irgendwas Unwichtiges. Da ist alles richtig getimt, weil danach war schon die nächste Hochzeit. So, du hast genau 2 Stunden Zeit und nach den 2 Stunden musst du fertig sein. Batz. So, und das...
Ah, okay, gecheckt. Okay, war alles klar, verstehe.
Und dann gibt's halt noch so, also das Bräutigam-Paar gibt eine Rede, dann die Freunde vom Bräutigam machen eine Rede, die Eltern, die machen zwischendrin einen Kleidungswechsel, weil Kaede hat 3 Kleidungen gehabt, einmal so ein Kimono, dann nochmal ein anderes Kleid, noch ein anderes Kleid und es gibt schon viel Stuff zu tun.
Das klingt ja nach einem Taylor Swift-Konzert.
Ja, war's auch eigentlich. Lustigerweise, das Einlauflied von Pava Paramore, das fand ich ganz cool.
So ein bisschen, das ist schön.
Ne, so eine traditionelle Hochzeit und alle Japaner so ein bisschen, keiner hört, also wir waren die einzigen Tätowierten dort und das war so ein bisschen spannend.
Die einzigen Kriminellen.
Ja, ja, wir haben uns deswegen extra schick angezogen, dass wir nicht so auffallen.
In hautfarbenen Latexanzug.
Korrekt, Spandex. Männliche Camel Toe wollten wir zeigen.
Mammel Toe.
Das ist Mammel Toe.
Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst.
Genau, und in diesem Zuge war ich hier lustigerweise auf einem Tiny Movement Parts Konzert. Die sind gerade nach Japan gekommen, fand ich ganz geil. Also nicht gerade nach Japan, das war nicht spontan, sondern geplant. Aber sie haben gerufen, ey du, Tiny, hey, Moving, guck mal her. Und auf diesem Konzert ist mir was aufgefallen, nämlich, dass manchen Menschen krass der Respekt fehlt, weil eigentlich sind Japaner recht zurückhaltend, auch bei Shows. Das heißt, ja klar, die jubeln, die freuen sich so ein bisschen, also gerade bei so Punk-Shows, würde ich es mal benennen, ist es noch ein bisschen krasser. Es gibt auch hier krasse Metal-Shows, wo es auch ein bisschen krasser ist, aber eigentlich sind sie trotzdem sehr verhalten. Und dort waren natürlich aber auch ein paar Europäer. Und also ich glaube, wir waren 4 Deutsche insgesamt oder 5 Deutsche und dann würde ich sagen 3 Engländer. So, die 3 Engländer sind richtig abgegangen und haben halt angefangen.
Wie viele waren das so insgesamt? Wie groß war das?
Super klein. Also vielleicht ein 100er-Club, 150er-Club. Also so, sagen wir so wie die vordere Reihe vom alten Substage. So würde ich sagen. Es war auch sehr eng. Also so, ich habe ein Foto geschickt, so, das war schon sehr, sehr cozy. Und sehr, also super eng. Und irgendwann kommen mal diese, ich würde mal sagen, es waren Engländer. Würde ich mal behaupten, komm mal vor und fang halt richtig an zu pogen und so richtig asozial zu tanzen, die Leute rumzuschucken. Und jede, also wir haben die einfach nur angeguckt und gesagt, seid ihr Wichser. So, alle haben die angeguckt, weil es so respektlos ist in diesem.
Das wäre eigentlich nicht passiert, meinst du?
Genau, wenn die nicht da gewesen wären.
Ohne britischen Einfluss. Ja.
Wir werden jetzt, sagen wir Europäer, aber nee, Briten sind keine Europäer, egal. ohne die wäre das halt sehr viel gesitteter abgegangen. Und es gab ganz viele Leute, die deswegen abgeschreckt waren und das nicht genießen konnten, dieses Konzert. Und auch ich war damit eigentlich, weil ich dann vorne war, hab mich gefreut, dass ich die sehe und auf einmal kommen so 2 Trottel, die hier richtig reinheizen und sie schucken und schlagen und das hat mich richtig abgefuckt und ganz viele andere Menschen auch. Und das war einfach zwei, drei Leute haben es einfach 30, 40 anderen Leuten versaut, so ein bisschen. Also partiell. Und das hat mich wirklich wütend gemacht. So, ich konnte mich dann nicht mehr richtig darauf konzentrieren, auf das Konzert und auf den Spaß und allgemein auf das Ganze, weil mir zwei, drei Leute den Abend versauen dadurch. Durch ihre, wir müssen das schon immer so in Europa und deswegen pogen wir jetzt, weil das Pogo-Musik ist. So, fick dich einfach. Fick dich. So, das gehört halt nicht in diese Kultur. Das gehört nicht zu diesen Leuten. So, die feiern einfach ein bisschen ruhiger. So, die klatschen dann und freuen sich und das war's. Und klar, man bewegt sich ein bisschen, aber keiner schlägt einen anderen ins Gesicht. Und da war auch irgendwann so ein, würde man sagen, 13-jähriges Kind da vorne, das hat sich dann auch reingestellt und dann haben sie ein bisschen weniger getanzt, aber trotzdem war da einfach ein kleineres Kind da gestanden. Okay, vielleicht auch ein bisschen unverantwortlich bei so einem Konzert, aber darum geht's nicht. und das fand ich richtig scheiße. Also es hat mich richtig wütend gemacht. Genau, so viel zu meinem Hass zu Menschen, die keinen Respekt haben vor anderen Kulturen und halt einfach ihr Ding durchdrücken wollen, nur weil sie es halt schon immer so machen.
Vor allem so dieses sich das so rausnehmen, dass, ja, wie man selbst sich auf einem Konzert verhält oder wie man es kennt, muss es ja überall auf der ganzen Welt auch so sein. Das, genau, ist so scheiße. Das ist so übergriffig irgendwie, finde ich. Korrekt, so, korrekt. Also ganz ekelhaft.
Und vor allem in einem Land wie Japan, wo die Leute super zurückhaltend sind und super, ja, höflich, und das sich überall widerspiegelt und auch bei solchen harten Konzerten eigentlich widerspiegelt. Und wie gesagt, hat mich richtig abgefuckt.
Read the Nation.
Ja, hey, ich wollte eigentlich auf dieses, genau auf das kommen. Mir fallen zwei Sachen dazu ein. Das erste ist, unabhängig von der Kultur, unabhängig von wo das stattfindet und wer da ist, read the room.
Genau.
Wir haben es schon oft gehabt.
Ja.
Ganz egal, wer da steht. Ne? Und andersrum noch dazu, natürlich das mit der Kultur. Ich kann es nicht einschätzen, ich war noch nie da, aber ich bin mir sicher, man spürt den Vibe auf so einem Konzert direkt, wie die Leute halt so drauf sind, wie die, ich sage jetzt mal, Einheimischen so drauf sind, wie das hier so passiert, finde ich auch, dass man da ruhig sich ein bisschen anpassen könnte. Irgendwie.
Sehe ich auch so.
Und wird ja sonst überall auf der Welt auch erwartet, gerade auch im Gegenzug, ne? Typisch, wenn man selbst der Einheimische ist. Ich glaube, da ist an beiden Stellen ein bisschen mehr Toleranz vielleicht.
Ich finde, da ist auch so dieses habe ich nicht gewusst, ist da auch keine Entschuldigung, weil du kommst da rein, dann guckst du dir den Reigen mal 10 Minuten an und dann weißt du, wie es da läuft. Und dann gleichst du dich da einfach dran an und machst halt mal für einen Abend ein bisschen lockerer. Aber das ist auch das Thema, Konzertbesucher glauben mit dem Ticket, das sie gekauft haben, nicht alle, aber manche, glauben mit dem Ticket, das sie gekauft haben, sich diese Band gekauft zu haben und diese Location gekauft zu haben und alles, was da drin ist. Und das
Kunde ist König.
Das Kunde, ja. Genau, so dieses, wie bei den Spielen im alten Kolosseum, so impress me. So sich hinzustellen, zu sagen, hallo, ich habe doch hier Eintrittspreis bezahlt, du musst jetzt dafür sorgen, dass ich hier rausgehe. Und alles ist geil. Und das
ihr spielt so, doch hier für mich.
Genau. Das muss so ablaufen, wie ich das mir.
Und so lange, wie ihr hier auf der Bühne steht, so lange, wie ich in diesem Gebäude drin bin, gehört das mir. Und das ist so, boah, sei dankbar, dass du privilegiert genug bist, auf ein Konzert gehen zu können, dass du dir ein Konzert leisten kannst und dass du dir ein Shirt kaufen kannst und verhalte dich nicht wie ein Riesenarschloch. Punkt.
Und, genau. Und schau doch mal einfach, wie sich alle neben dir verhalten. Und
ja, so. Das ist immer ein ganz guter Parameter.
Einfach, ich hab so eine Story, die mich, ich bin bei sowas, also ich, Miri, ich fühle dich komplett. Ich bin bei sowas super sensibel, was so dieses Thema angeht, irgendwie von wegen so, ey, wie habe ich mich denn hier zu verhalten? Und könnte es sein, dass es gerade vielleicht ein paar Leute abfuckt, wie ich hier irgendwie gerne feiern würde oder sowas. Und ich habe da so eine Story, die mich im Nachhinein, also es ist ein bisschen für mich dasselbe, aber auch irgendwie gar nicht. Ich war auf jeden Fall im Zenit in München bei A Day to Remember, x Jahre her. Und natürlich, ich glaube, wie viele Leute gehen da rein? 6.000 Leute oder sowas. Riesenladen auf jeden Fall. War ein mega geiles Konzert. Und es war da aber auch immer so ein... Und da hat man jetzt nicht von 2-3 Leuten gesprochen oder sowas, sondern aber es gab immer so einen wirklich übertrieben hart feiernden Kern, der quasi so vorne diesen Pit-Bereich ausgemacht hat. Und da war an einer Stelle bin ich wirklich wahnsinnig geworden. Und es war, die haben If It Means a Lot to You gespielt. Und es war wirklich so, und alle waren so, oh, geil. Und jetzt, ja, und jetzt, oh, den genießen wir jetzt richtig, richtig hardcore arg. Und dann war da so eine Gruppe von 10, 15 Leuten, die dann angefangen haben bei If It Means a Lot to You, diese Ruderboot-Scheiß-Aktion zu machen.
Oh, ja, okay,
und sich da vorne mitten rein zu hocken. Und ich dachte mir doch einfach nur so, versteht ihr denn nicht, was hier gerade alles passiert?
Die waren so in Ekstase, die waren gerade noch im Pit, ja, das ging nicht.
Ja, ey, und es war einfach nur so, weißt du, ich stand da quasi direkt neben dran und wollte jetzt einfach diesen geilen Song genießen irgendwie, mit coolen Leuten, mit denen ich da war. Und dann hast du da halt Leute, die dir gegen dein Schienbein rudern und denen es ganz egal ist, dass da gerade 5.950 andere Leute stehen, die diesen Song einfach genießen wollen oder sowas und einfach ihr Scheißprogramm machen und irgendwie noch versucht haben, dabei halt, was in dem Fall nicht möglich war, irgendwie noch diese Band zu übertönen mit ihrer Hauptsache, wir feiern jetzt. Also ich vergleiche sowas irgendwie immer mit so einer,
Bierzelt.
Ja, ich vergleiche es immer mit so einer Fußball, wir gehen jetzt irgendwo anders hin und benehmen uns daneben, weil wir sind auswärts und wir dürfen machen, was wir wollen, Attitüde irgendwie. Und sowas geht gar nicht, finde ich.
Aber was sind das? Also, ne, das sind für mich auch, und das muss ich so hart sagen, sind ja auch keine Fans. Das sind ja Arschlöcher, genau. Das sind ja verkackte Selbstdarsteller, die versuchen, ja, ihre eigene Quatschkopf-Ruder-Performance hier so viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, um Aufmerksamkeit in dem Moment von der Band wegzunehmen. Und ja, da muss ich dir sagen, da wäre es mir persönlich, ich würde sowas sowieso nicht machen, weil es scheiße ist, aber wäre es mir auch zu dumm, ein Ticket zu kaufen und mich dann dahin zu setzen, mich noch zum Affen zu machen.
Ja.
Also, alter Schwede, da ist auch schon früher, ich meine, das ging ja irgendwann mal auch so, dann in dieser ich hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das oft Leute waren, die härtere Musik gemocht haben, und sobald eine Band irgendwie in ihren Augen zu poppigen Song gespielt hat, hat man dann hier diese Ruder-Action ausgepackt.
Genau.
Und deswegen habe ich mir dann selbst, wenn das mir irgendwo aufgefallen ist, habe ich mir da gar nicht so viel dabei gedacht, weil ich so gedacht habe, boah, ja, gut, okay. Ne?
Macht halt euer Scheiß.
Macht halt eure Dummheiten, ihr Vollidioten. Aber so im Endeffekt ist es eine ganz krasse Geringschätzung für das, was da auf der Bühne, ja, passiert. Und man will nur gucken, guck mal, ich bin viel zu cool für so ruhige Musik, für so poppige Musik. Ne?
Ja, genau, richtig. Es geht, genau das ist, es geht um die eigene Party und nicht um den Grund, weswegen eigentlich alle da sind, weil du dir ein geiles Konzert angucken möchtest, sondern du gehst dahin, um den Arsch abzufeiern. Und ich meine, dagegen ist nichts zu sagen. Aber das Konzert, die Musik, das gemeinsame Erlebnis, das ist da zweitrangig, sondern es geht einfach darum, möglichst abartig zu feiern.
Das kann ja auch jeder machen, ne?
Aber ja,
halt, wenn es niemand anderem so dermaßen schlecht
macht. Genau, richtig. Ich bin bei sowas immer so, ich finde, da ist immer quasi der Punkt erreicht, an dem es nicht mehr okay ist, wenn du dadurch andere Leute störst. Ja, wenn du sagst, irgendwie so, genau, ich habe keinen Bock, jetzt einen ruhigen Song zu hören oder sowas, dann gehe ich in der Zeit mir einen Shot an der Bar holen, oder ich gehe eine rauchen, wenn es ein kleiner Club ist, wo es einfach geht oder sowas, und dann komme ich zurück und dann machen wir weiter. Was weiß ich was. Aber sobald du halt quasi diesen Punkt überschreitest, dass deine Ignoranz, nenne ich es jetzt mal in dem Punkt, halt irgendwie die Experience von jemand anderem, der das jetzt genießen möchte, stört, dann ist es falsch.
Ja. Aber habt ihr das mal erlebt? Das ist im Endeffekt genau die gleiche Nummer, genau die gleiche Respektlosigkeit ist. Auf Festivals habe ich das ein paar Mal irgendwie miterlebt. Und zwar steht dann Band XY auf der Bühne, die machen halt ein bisschen poppigere Musik, keine Ahnung. Und der Typ mit dem XY Beatdown Band Shirt und seine coolen Freunde drehen sich alle mit dem Rücken.
Oh zur Bühne. Gott!
Ey.
Das ist so cool für diese Show.
Ey, alter Schwede, müsste eigentlich hingehen und direkt so eine Schelle geben, jeden von dem.
Ja!
Das ist leider
so. Ja, ohne Witz. Das ist so, ich meine, ey, jeder darf machen und auch mögen, was er will. Ganz einfach. Aber du bist hier mit ganz vielen anderen Leuten, die das sehen möchten. Wenn du es nicht sehen möchtest, dann geh weg.
Ja, geh dir in der Zeit ein Kokoswasser kaufen, Alter. Ey.
Ja, voll.
Warum hast du dir ein Ticket gekauft, wenn ich das so abfahre?
Ja, ist so.
Bleib daheim.
Ja.
Ist so.
Du machst geiler.
Geile Scheiße
woanders. Genau, du machst geiler für jeden, wenn du einfach zu Hause bleibst.
Ja.
Und du sparst dir Geld.
Ja.
Ich habe da auch noch so zwei Situationen gehabt. Das war nämlich beim The Darkness-Konzert am Rock am Ring vor zig Jahren. Das war schon irgendwie nice. Aber irgendwie haben dann angefangen, zig Leute Stage-Dive zu machen. Also nicht nur ein, zwei, sondern es waren irgendwann 30, 40. Und du hast die ganze Zeit nur die Leute über dich gehoben. Und es war ein Abfuck, weil total viele Frauen haben Schuhe ins Gesicht bekommen, weil die fetten Männer nicht tragen konnten. Ich habe auch gedacht, ey, was seid ihr für Hurensöhne? Das schneide ich raus. weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ihr jetzt, Hauptsache ihr macht den Stage steif bei so einer Band, und es waren halt wirklich 30, 40 Leute, die von vorne die ganze Zeit kamen. Das hat mich richtig abgefuckt.
Geht um die eigene Party.
Und was, da fällt mir auch noch was Gutes eigentlich bei Ghost Inside, als, das hat mir der Dom mal erzählt, als White Light performt, so ein richtig emotionaler Song, kommt auf einmal ein Dude auf die Bühne und nimmt das Mikro aus der Hand und fängt an zu singen. Oder war das nicht so?
Das ist ist ein Song, das singt der Sänger über seinen verstorbenen Bruder. Und natürlich jeder, der die Band kennt und die Fans, das ist ganz schlimm und ein ganz emotionaler Song. Und an der Stelle geht es halt nicht drum, hier diesen typischen, bei Hardcore-Shows üblichen, ich gehe auf die Bühne und reiß dem Sänger das Mikro aus der Hand und schrei da selber rein. das ist in dem halt Moment super unangebracht. Aber ja, ich glaube, da spielt sowas wie Alkohol eine große
Rolle. Ja, aber auch dann, also sowas hasse ich halt
nee,
auch.
Nee, mach da, nee, schieb das nicht dem armen Alkohol hin. Das sind Arschlöcher.
Stimmt. Ich finde es auch völlig legitim, wenn ein Künstler irgendwie von der Bühne aus sagt, hier beim nächsten Song tut mir bitte einen riesengroßen Gefallen und singt nicht mit. So, ne?
Ja.
Weil ne, das ist für den irgendwann eine ganz besondere Situation oder er braucht das einfach so für sich selbst. Und das finde ich total legitim. Und wenn dann er das zweimal sagt oder so und dann immer noch mehr, manche Leute meinen, sie müssten sich da die Seele aus dem Leib krölen, da denke ich mir dann auch so, boah, Alter.
Ich hatte letztens eine ganz unangenehme Situation in Berlin auf dem Attila-Konzert. Da gab es auch diese typischen Fans, die auf die Bühne sind. Und einige davon sind aber auf der Bühne stehen geblieben, haben halt irgendwie mit Party gemacht. Und das ist zwei, dreimal passiert. Der Sänger bricht die Show, also bricht den Song ab und sagt, so, stopp. Wir brauchen, und da habe ich den Begriff das erste Mal gehört, wir brauchen keine Stage Potatoes.
Das ist mein neues Lieblingswort.
Er hatte halt dann irgendwie das probiert zu erklären, hat aber sehr, ich sag mal, sehr aggressiv gewirkt
so ja.
Dabei und sehr unsympathisch.
In der ist ja auch nicht so ein Flätz.
Aber ist das der noch, ist das noch der Fronts?
Genau. Fronts?
Ja, gut, aber ja. Dass er sie wenigstens.
Man muss auch sagen, dass sie größere Sympathieträger.
Ja, absolut. Dass er sie nicht wenigstens irgendwie, während sie getanzt haben, von der Bühne gedropkickt hat, ist ja schon. Also ist ja, ja. Schon eine gewisse Entwicklung irgendwie.
Stimmt. Da werden wir bei eine Story so far wieder.
Ja.
Ja, aber das war unangenehm aus dem Grund, weil der hat das, also ne, Showabbruch, Songabbruch ist eh schon so ein bisschen cringe. Und dann hat er es erklärt und ey, wenn ihr schon hier hochkommt, ihr Idioten, dann springt wenigstens wieder rein und so. Wisst ihr nicht, wie Hardcore-Shows funktionieren? Ne? So diese Art, we don't need stage potatoes, das war wirklich unangenehm. Und das Blöde an der Sache war aber, dass die Securities, das vielleicht durch die Sound-Situation, wo die standen, nicht so ganz kapiert haben und das so verstanden haben, dass absolut niemand mehr auf die Bühne darf. Das heißt, auf der einen Seite hat Fronts auf der Bühne die Leute dazu animiert, wenn ihr hier hochkommt, dann reißt schon ab und springt wieder rein und macht hier richtig Party. Und die, natürlich machen das die Leute dann, die Securities haben das aber so verstanden, wir dürfen niemanden auf die Bühne lassen. Und die stellen sich dahin und halten alle von ab. Und dann diskutieren die Leute mit denen, ja, aber der sagt doch, ich soll auf die Bühne. Und dann war
noch. Aber der Herr Fronts hat gesagt.
Dann war noch mal kurz Stille und dann hat er noch mal erklärt. Und dann wurde es richtig cringe.
Oh,
also, noch mal für alle. Natürlich dürft ihr Stage steigen. Aber ihr dürft, ne, und so. Und ich so, oh Gott. Spiel doch den Song, spiel einfach.
Ja.
So wie du sagst, Carsten, ey, dann schieb sie halt von der Bühne, aber mach nicht so eine Szene hier daraus.
Aber das immer auch, finde ich, wieder so bei einer Respektlosigkeit. Du gehst auf die Bühne, machst da deinen Affentanz, weil du dich selbst geiler findest als die Band, die neben dir spielt. Und
am besten
ist so,
sagst du deinen Kumpel, fotografier mich dabei.
Ja, genau.
Und auch, und dadurch auch geiler als alle anderen, die unten spielen.
Genau. Mhm. Ja. Ja.
Du bist ja, und dich, jetzt geht's um mich. So, du weißt, schau mich an.
Das war geil. Da gab es auch so eine Situation mit Menschen, die es an der falschen Stelle übertreiben, mit ihren Hardcore-Moschen. Patze und ich standen an der Bar, bewusst an der Bar, ganz weit weg vom Fit, hinten an der Bar. Und vorne dran so ein torkelnder Besoffener und dann kam sein Lieblingssong und er eskaliert völlig und schlägt mit seinen Armen um sich. Das war auch so eine Situation, wie wir es vorhin von hatten, wo man dann mal kurz, also wir haben ihn auch dann wegschucken müssen und was ist los? Und du denkst, oh, hau ab! Wenn du das machen willst, mach's da vorne. Aber wir stehen schon bewusst, wir haben so an der Bar gelehnt, mit
einem
Arm. Also nicht im Ansatz am, nicht mal bewegen gewesen.
Ja. Es hätte noch ein Schirmchen in eurem Drink. Wie chilliger kann man sein? Und dann passiert sowas.
Naja.
Ja. Ah ja, okay.
Alright.
Ich verstehe es.
Nächster Hass.
Samissel.
Ja.
Also, hast du noch ein großes Hassthema?
Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes ein großes Hassthema.
Im krassen Sinne des Wortes.
Im krassen Sinne des Wortes. Das zu ganz vielen weiterführenden und kleineren Hassthemen führt. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir das behandeln und dann sehen wir mal weiter. Ich werfe jetzt einfach mal den großen Namen in den Raum. Social Media. Und das in Kombination mit der Musikszene. Und jetzt will ich euch kurz erklären, also ich meine, es gibt genügend Sachen auf Social Media, die man hassen kann. Da haben wir ja auch schon in der letzten Folge mit Carsten drüber gesprochen und auch in vielen anderen Fällen. Und mein größter Hass dabei ist, dass du quasi immer gezwungen ist, wenn du Erfolg haben möchtest, bei allen Trends, bei allen Entwicklungen und mitzumachen, um relevant zu bleiben. Social Media mit scheiß TikTok-Tänzen und was weiß ich was führt dazu, dass wenn du jetzt mal einfach zwei gleich gute und gleich talentierte Bands nimmst, und eine hat keinen Bock, sich zum Hampelmann zu machen, wird nicht beachtet, und die andere genauso gute Band hat kein Problem, sich in Videos zum Affen zu machen und wird dadurch relevant. Es verfälscht die Qualität von Acts, von Bands, von KünstlerInnen, insofern, dass wenn du das Game nicht mitspielen möchtest, du nicht ernst genommen wirst oder nicht den Respekt und die Reichweite kriegst, die du eigentlich verdienst im Vergleich zu Leuten, die sich nicht zu, oder andersrum, die kein Problem damit haben, sich zu Idioten zu machen und irgendwelche TikTok, ich bin jetzt immer bei diesen blöden TikTok-Tänzen, aber ihr wisst, was ich meine, irgendwelche Scheiße auf Social Media mitzumachen. Und das macht mich wahnsinnig, weil es bringt das Thema von, wir sind eine Band und wir wollen zeigen, was für Musik wir machen und wir würden damit gerne erfolgreicher werden, bringt, also verfälscht völlig das Ding, worum es dabei eigentlich geht. Es geht nicht mehr um die Musik, sondern es geht darum, bei was für einer Scheiße du einfach mitmachst und wie du die Leute zuspammst mit Müll, den es eh zum Überfluss schon gibt, wenn du dein Handy aufmachst. Einfach nur, damit du relevant bleibst und es 20 Leute mehr sehen. Und das finde ich zum Kotzen.
Kann ich richtig gut nachvollziehen. Ich habe direkt zwei Gedanken dazu.
Hau sie bitte raus.
Stimmt zu 100%. Erstens. Zweitens. In der Musikbranche ist, glaube ich, dieses, dass nur Angebot-Nachfrage bedingt, nicht immer ganz richtig. Und drittens, du sagst, verbessert oder verfälscht die Qualität.
Ja.
Das stimmt zu 100%, aber das ist nicht das, was die Fans kaufen.
Ja, und
die kaufen sich die Experience.
Genau, und das ist das
Problem. Ich will so sein wie Apache. Ich will so tanzen oder ich will so, weißt du, die kaufen sich nicht die Qualität der Musik.
Ja.
Das, was verfälscht wird, ist nicht das Produkt, worum es dem Kunden, also dem Fan geht.
Nee, weiß,
sondern was du, den Künstler.
Ja, genau, weiß, was du meinst. Und da bin ich zu 50% dabei. Aber ich sehe die Musik als die Musik an, um die es geht. Und nicht um das Konstrukt, das diese Musik darbietet. Wenn ich zum Beispiel eine geile Platte höre, dann möchte ich eine geile Platte hören. Und dann möchte ich nicht wissen, wie das Wohnzimmer vom Schlagzeuger aussieht, indem er dann irgendwelche, indem er irgendwelche Playthroughs oder was weiß ich was macht oder sowas, damit es angesehen wird. Das, darum geht's mir. Es verschmilzt, es wird von die Musik, um die es eigentlich geht, wird zum gesamtdarstellerischen Konzept, zu dieser Experience. Und ich meine, das ist auf einer Seite auch nachvollziehbar. Und dagegen sage ich überhaupt nichts, dass du mehr von Acts möchtest, die dir gut gefallen und sowas. Und das ist ja total okay. Aber wenn es dann dazu führt, dass das mehr einfach nur belanglose Scheiße ist, dann macht es die Musik nicht besser, sondern es ist einfach nur ein Mitgeschwimmer auf der Welle, die gerade gut funktioniert, und es macht dein Album nicht besser oder schlechter. Das ist, worum es geht.
Und da kommt man eigentlich zu dem Punkt, wie konsumierst du die Musik?
Genau.
Pass auf, du sagst, es geht dir um die Musik, es geht dir um eine gute Platte. Pass mal auf, Beispiel. Du hörst eine Platte, die fegt dich weg. Die findest du richtig geil. Du folgst der Band auf Instagram, du stellst für dich persönlich fest, du findest das vollkommene Idioten.
Ja.
Richtig arrogante, Volltrottel, Assi nerven dich nur, nicht nur wegen Social Media, sondern kommen dir auch total unsympathisch
rüber. Ja.
Das wird doch deine Wahrnehmung von dieser Platte verfälschen.
Selbstverständlich.
Also kaufst du als Konsument, selbst wenn du, ich sag mal, Konsument in der Branche bist, der anders rangeht als jemand, der nichts damit zu tun hat,
ja,
kaufst du trotzdem mehr als nur die Musik.
Ja, genau, das tue ich. Aber andersrum würde es und hat es bei mir sogar schon zu so Momenten geführt, wo ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock auf diese Show zu gehen. Weil alles, was ich von dieser Band sehe, mich so dermaßen nervt. Ich mag nur die Musik und den ganzen Scheißdreck außenrum nicht.
Und das meine ich mit Art und Weise, wie man dann die Musik oder die Kunst konsumiert. Dann kannst du für dich theoretisch sagen, in so einem Moment, ich höre die Musik und die feiere ich und ich kann die konsumieren und quasi auch, falsches Wort, aber ich sag mal, guten Gewissens gut finden, obwohl ich die Menschen eigentlich nicht mag. ja, Künstler nicht mag.
Richtig, richtig.
Ne? Das kann man natürlich noch auf die Spitze treiben mit nur verschiedene Meinungen haben, aber Beispiel Marilyn Manson. Kann man das so trennen, dass es noch legitim ist, den, ich glaube, gecancelten Künstler zu hören, weil man dieses Produkt Musik total feiert? Ja. Sprich, kann man Künstler von seinem Produkt trennen?
Das ist
die Frage.
Ja, und das ist, finde ich,
schwierig.
Ehrlich gesagt, nochmal eine Extra-Folge, wo finde ich auch das MeToo-Thema super wichtig ist.
Argument.
Ja, richtig. Und eben, das ist quasi, wo und wie sehr und ab wann nicht mehr kannst du KünstlerInnen und Kunst trennen.
Und das ist das, was Social Media nämlich macht.
Genau.
Also das Gegenteil davon. Das
genau, richtig. Es verschmilzt.
Richtig. Früher hast du eine AC/DC-Platte in der Hand gehabt, ja, aber hast ein Foto in deinem Leben von denen gesehen. Irgendein Printmagazin.
Ja.
Durch Social Media verschmilzt das.
Ganz genau. Ja.
Kunst und Künstler.
Ja, und auch im Informationszeitalter ist es natürlich auch so, früher hast du vielleicht mal irgendwo ein Gerücht gehört, dass der Sänger von Band XY übergriffig gewesen ist. Das hat dich, glaube ich, aber in deinem Fansein erstmal gar nicht berührt. Klar, wenn wir jetzt wieder noch ein Stück zurückgehen und sind dann irgendwo bei Guns N' Roses oder bei solchen Bands oder Motley Crue, dann hat das zum guten Ton gehört, übergriffig zu sein damals, glaube ich. Scheiße war es dennoch, aber dann bist du auch, wenn du dann den Bogen zurückspannst, musst du wieder die Frage stellen, darf man heute zum Beispiel noch einen Lost Prophet Song gut finden?
Genau das ist die Band, auf die ich in dieser MeToo-Folge hinaus wollen würde. Ja. Exakt das, ganz genau. Was, glaube ich, tatsächlich schon Leuten, die diesen Podcast hören, die vielleicht 10 Jahre jünger sind als wir, schon vielleicht gar nichts mehr sagen. Aus Gründen.
Ja.
Aus Gründen, die mal eine der relevantesten Bands der Szene war.
Ja.
Wenn euch das jetzt gerade nicht sagt, fangt mal an zu googeln
und kotzt. Ihr
werdet angewidert sein.
Kotzt, so richtig.
Ja, richtig. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also bei mir geht es so weit schon wirklich, dass ich Bands, Künstler und einzelne Personen, die ich eigentlich mag, gerne gehört habe oder auch auf der persönlichen Ebene mag, mir bei Instagram deabonniert haben, weil ich mir die Scheiße nicht mehr geben kann.
Ja.
Es ist wirklich schlimm.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Auch Bands, die zu viel machen, finde ich. Also, ne, wenn du irgendwie du merkst so, und du findest eigentlich geil, was die machen, musikalisch, und dann wird das so ein bisschen getrübt, dadurch, dass dann irgendwie so alle halbe Stunde eine neue Story. Irrelevanz hoch.
Ja.
5000 interessiert niemanden, wo der Bassist gerade am Kacken ist. Aber trotzdem so raus damit in die Welt. Hauptsache was gemacht, um den Algorithmus zu füttern. Ne?
Genau.
Und du denkst dir irgendwann so, Alter, ich kann's einfach nicht mehr sehen. Und ja, dann wird auch der Song, also für mich persönlich wird dann auch der Song, den ich vorher so mega gefeiert habe, da ist dann irgendwo da hinten, ist dann halt so ein Ding, das sagt so, ja, die sind so scheiße nervig. Ich will gar nicht interagieren. Ja,
das ist das, was ich meine.
Ja, eben. Und dann hast du halt dieses Problem. Bleibst du dir als Act so true und sagst, nee, scheiß drauf. Ich mach das in meinem eigenen Rhythmus irgendwie und halt mich nicht an irgendwelche Pläne von wegen, ey, heute müssen aber Minimum 20 Stories kommen, weil dieses Single raus ist und in der nächsten Woche nochmal pro Tag Minimum 10, um eventuell. Und muss man so sagen, und ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich da nicht alleine bin, um zum Beispiel noch vielleicht 10 weitere zu erreichen, aber 100 oder 1000, die es schon gesehen haben, so penetrant auf den Sack zu gehen, dass sie es nicht mehr sehen können. Und das ist doch, und das ist doch das ganze Problem bei dieser Sache irgendwie, dass du mit der Schrotflinte da reinschießt, um hoffentlich alle zu erreichen, aber halt du auch einfach einen Haufen Leute verschreckst und du machst das nicht, weil du sagst, geil, ich will heute diese 100 Stories oder was weiß ich was machen, sondern wir müssen das machen, um auf eine Art und Weise nach vorne zu kommen und relevant zu bleiben. Das Ding ist ja, du kannst es denen ja nicht zum Vorwurf machen, sondern die spielen halt das Spiel mit. Aber ist das so richtig?
Ich glaube, ein Gedanke, nicht eine Antwort auf die Frage, aber der Gedanke ist, ihr habt total recht mit dem, was ihr sagt. Ich bin aber davon überzeugt, dass ihr in der extremen Minderheit seid.
Befürchte ich leider auch, sonst würde es anders sein.
Ja,
genau.
Das glaube ich auch.
Das Gegenteil überzeugt.
Genau.
Das Ding ist, dass es ja bei allem, was da passiert, nur um Aufmerksamkeit geht.
Genau.
Und du bezahlst als Band den Preis, wenn du es nicht mitspielst.
Genau, und genau.
Du hast weniger auf, das ist,
ja,
ich vergleiche,
das ist wenn ja das
über
Problem.
Das Thema spreche, Social Media immer mit Litfaßsäulen. Wenn halt plötzlich alle 10 Meter eine Litfaßsäule steht, musst du deine scheiß Plakate da dran hängen, dass die Leute dich sehen.
Ja.
Wenn dein Plakat nur an jeder 20. Stelle hängt, sehen die Leute das halt seltener.
Ja, das stimmt, aber das finde ich, ist nur ein halb zutreffendes.
Für sich entscheiden.
Ja, das stimmt, aber das ist nur ein halb zutreffendes Beispiel. Weil an der Litfaßsäule kannst du auch einfach deinen Blick senken und vorbeigehen. Wenn du auf Social Media bist, nicht. Du kannst weiter scrollen und dann kommt das nächste Ding und das nächste Ding und das nächste Ding. Weißt du, du vergleichst gerade eine Fußgängerzone, ja, mit einer Zone, in der nur Werbung hängt und in der du nur wegen Werbung bist.
Aber weißt
du,
was ich meine? Die du ja selbstbewusst gehst.
Ja, richtig. Und das ist der Grund, warum ich dann mein Handy weglege. Also ist es wieder was Gutes vielleicht.
Du kannst die Band deabonnieren.
Ja, richtig. Und das mache ich dann. Genau das ist
das Einzige.
Und das ist doch also eigentlich sprich, scheiße.
Wie die dann den Kopf senken an der Litfaßsäule.
Ja.
Dich nicht sehen, weil, obwohl dein Plakat da dran hängt, die müssen sich dann über dich informieren, genauso wie die ihr Plakat da dran hängt.
Ja, richtig, aber das heißt, ist ja.
Die triffst du am Ende genauso wenig.
Ja, genau, und das ist ja dann das Ding, dass ich dann unterm Strich, wenn ich keinen Bock auf diesen Scheiß habe, diese Band, die ich eigentlich mag und bei der es mich schon interessiert, was abgeht, halt deabonnieren muss, um nicht zugespammt zu werden. Und das ist ja auch das, und das ist der, das Problem, das ich dann
habe. Aber
du kannst entweder all in oder gar nicht.
Du bist in der Situation, dass du sagst, du gehst durch die Fußgängerzone und senkst halt deinen Kopf. Die Bürde, die du trägst dadurch, sei es durch den Kopf senken oder das Deabonnieren ist, du musst dich selbst informieren. Du wirst dich informieren.
Genau.
Das ist das, was ich, und du kommst aus dieser Komfortzone raus, dass dir das Plakat, was dir gefällt, hingehängt wird. Du musst dir die Information suchen.
Richtig. Richtig.
Und das macht es natürlich anstrengender, wiederum aus anderer Sicht, dich zu erreichen.
Ja.
Und dann erreicht dich vielleicht auch das, was dich aus deiner Sicht erreichen soll, nicht.
Ja.
Ne? Das ist weird. Der sollte ein Psychologen werden.
Das ist nicht weird, das ist scheiße.
Das wird einfach als Indikator sehen, dass man nicht der Seitenbachermann sein sollte.
So. Seitenbacher.
Also weil ich esse kein Seitenbacher, weil ich ihn so hasse.
Ja, so,
ich glaub, genau. Es ist richtig
da
lecker.
Da kommen wir zum Punkt. Warum kannst du das nicht trennen? Du kannst jeglichen Künstler, also du sagst immer, du hörst nicht auf den Text. Du kannst jegliche Musik vom Text trennen, aber du kannst nicht den Seitenbacher-Typ von einem Müsli trennen.
Das siehst du mal, wie...
Das Essen, weil es dir schmeckt, nur weil du den Typ nicht magst.
Ja, das siehst du mal, wie weit er gebracht hat. Der sprengt beide Grenzen, der Typ.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe in der Zeit, in der man noch Radio im Auto gehört hat, den Sender gewechselt, wenn der Seitenbacher du lieb kam. Ja.
Nice.
Ja, aber also ich glaube, ihr versteht mein Problem.
Ja,
absolut. Es kann total gut sein, dass ich da wirklich in einer kleinen Minderheit bin.
Und bin ich mir sicher.
Andersrum, wäre ich nicht in dieser Minderheit, dann würde sich dieses Game ja insofern verändern, richtig, wieder, weil es ja eine Überpräsenz an allem gibt. Das Problem ist aber, was heißt das Problem? Du kannst es nie allen recht machen. Aber ich, und da denke ich jetzt ganz egoistisch nur an mich einfach, ist einfach so, wieso muss man denn, und das ist jetzt aber ein Problem von Werbung allgemein, wieso musst du denn so hardcore zugeschissen werden, dass es wirklich nicht mehr aus deinem Kopf raus kann, dass das halt auch wirklich immer permanent Gefahr läuft, dass man den Bogen überspannt. Das ist doch eine Übersättigung, und das Problem ist halt ja irgendwie, dass wir in unserem täglichen Alltag ja voll damit sind.
Ja, aber das suchst du dir ja ein, das sucht sich ja jeder selber aus.
In unserem Alltag.
Öffne ich die App.
Genau, in unserem Alltag nicht. Im Kleinen, was das Beispiel angeht, schon. Aber das Problem ist dann halt auch wieder so, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ihr in Instagram geht, werdet ihr wahrscheinlich viel Musik sehen, aber ihr werdet nicht nur Musik sehen. Und dann ist halt so das Problem, wenn ich da jetzt reingehen möchte, um mich zum Beispiel über den neuesten Kaffeetrends zu informieren. Sag ich es einfach mal so. Und dann aber von 3 Bands, mit denen ich eigentlich persönlich befreundet bin, zugeschissen werde und dann wieder diese App zumache, weil ich nicht das kriege, was ich eigentlich möchte, sondern das kriege, was ich nicht möchte, dann läuft es noch verkehrt.
Vielleicht musst du dann das immer wieder bei der Art und Weise zu konsumieren. Dann musst du faktisch gesprochen auch einen YouTube-Kanal geben, der dir das gibt, was du brauchst.
Ja, genau.
Und nicht auf Insta.
Ja, voll.
Eben. Oder direkt auf einen Account. Oder, weiß ich, einen Blog lesen.
Ja, so, ja, schon.
Aber ist es nicht heute...
Ich wollte gerade sagen, der Carsten hat schon dreimal versucht, was zu sagen. Und einfach
oh, zu sorry. Nee, alles gut, alles super. Ich habe nur gerade überlegt so. Aber es ist ja auch heute gar nicht mehr wichtig, wie qualitativ hochwertig Werbung ist. Also wie oft bist du denn an einer guten Werbeanzeige hängen geblieben und hast gesagt, boah, das sah jetzt mal echt innovativ. Sondern du bleibst im
Zweifel. Aber echt schön symmetrisch.
Du bleibst an einer hängen, die du vorher schon 9 Mal gesehen hast, weil deine eigene Aufmerksamkeitsspanne in diesem ganzen Social Media Business schon so kaputt ist. Also selbst wenn du ein sehr aufmerksamer Mensch bist, wird das durch Social Media kaputt gemacht. Ne? Wir sind da wie, keine Ahnung, irgendwas, was ein sehr kleines Gehirn hat und eine sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne. Ne? Ein Kolibri, keine Ahnung. Vielleicht tue ich dem armen Kolibri jetzt total Unrecht, aber das ist ja die einzige Möglichkeit, noch Werbung heute zu machen, indem du halt immer wieder geplackt, immer wieder und immer wieder wird es dir reingedrückt und immer wieder, weil nur so behältst du es überhaupt noch bei der Masse. Was früher durch gute Werbung, durch gute, angelegte, gut oder schlau durchdachte Werbeaktionen und eine innovative Werbung passiert ist, nämlich dass du dich damit beschäftigt hast und gedacht hast, boah, das ist ja mega geil, sowas habe ich noch nie gesehen, krass, ist heute, dass du es einfach immer wieder so lange reingeschoben kriegst, bis du halt so denkst, boah, ja, dann gucke ich mir jetzt mal an, scheiße. Oder halt auch eben nicht. Dass du halt sagst, boah, das geht mir schon so auf den Sack. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Aber dann wirst du es trotzdem noch 5 Mal sehen.
Ja.
Das stimmt.
Ja, ist so.
Du musst schnell gecatcht werden.
Ja.
Du hast ein paar Sekunden. Deswegen auch der Trend, dass alle Bands, selbst irgendwelche Symphonic-Metal-Bands, sich von langen Intros verabschieden.
Ja.
Der Song muss auf Spotify direkt knallen, wenn eine Playlist kommt.
Ja, und das ist das Problem, dass es halt und ich meine, jetzt sind wir mal bei diesem Beispiel von Symphonic-Metal-Bands. Das ist ja dadurch ein Genre verändert, weil es nicht mit
weil es nicht in den Algorithmus passt,
weil es nicht den heutigen Standards entspricht.
Ja, das ist vielleicht die Challenge. Vielleicht musst du als Künstler dann andere Wege finden, deine Kunst so darzubieten und trotzdem so viele Menschen zu erreichen.
Ja, das stimmt. Es ist ein Challenge auf eine Art und Weise. Aber das Problem ist, dass dadurch, dass es automatisch eine Challenge ist, es alle disqualifiziert, die keinen Bock haben, sich mit einer Trend-Challenge auseinanderzusetzen, sondern mit dem, was eigentlich seit 30 Jahren gut ist.
Das ist halt der Wettbewerb.
Genau.
Also blöd gesagt, ich relativiere es nicht, aber wenn du keinen Bock auf den Wettbewerb hast, dann bleibst du halt zurück.
Ja.
Blöd gesagt.
Ne? Beispiel bei unseren, als wir das letzte Mal im Studio waren und Songs geschrieben haben. Haben wir an Songs rumgefeilt und überlegt im Sinne von so, ey, kicken wir jetzt da vorne noch den Part raus und noch die Bridge irgendwie, damit der Refrain in den ersten 20 Sekunden kommt, weil das cool läuft.
Ja,
und dann saßen wir alle da und haben uns das angehört und haben gesagt, nein, wir finden das scheiße. Der Song gefällt uns besser, wenn er so aufgebaut ist, wie wir, blöd gesagt, in unserem Grüßli-Dasein seit 7, 8, 9 Jahren, unsere Songs schreiben und wir alle finden ihn so besser. Nein, wir machen es nicht. Was andersrum wieder dazu führt, dass wir uns gegen den Goliath des Systems anlegen und halt riskieren, in Playlisten und was weiß ich was nicht so gut zu funktionieren, um im Gegenzug besser dahinter zu stehen, was für einen Song wir rausbringen, weil er uns so besser gefällt. Und das ist, was ich meine irgendwie. Das halt alles von Systemen, Standards, Trends und Obrigkeiten halt dir so diktiert ist, wie du es zu machen hast. Wodurch es ja auf eine Art und Weise auch wieder halt komplett vereinheitlicht wird. Und das ist halt, was niemand möchte, wenn wir mal ehrlich sind.
Das stimmt. Da muss ich daran denken, wie, was weiß ich, das ist vielleicht jetzt auch 6, 7, 8 oder 10 Jahre her. Spotify war nicht on the rise, war schon etabliert, aber da haben sich noch Bands wie, ich meine, es waren die Ärzte, ich glaube auch Metallica, also so ein paar Größen haben sich gewehrt. Also, Tote Hosen waren nicht Ärzte. Ich glaube, Tote Hosen waren es. Weil man konnte sehr, sehr spät erst auf Tote Hosen auf Spotify finden. Und das war ja dann so eine Entwicklung, die auch damals schon jeder gesagt hat, ey, davon kannst du dich nicht retten. Also, da kannst du sein, wer du willst. Du musst das Spiel mit, ich gebe meine Musik für umsonst, mitspielen.
Ja.
Auch wenn du keinen Bock hast.
Ja, sonst ist leider
bleibst
so.
Du zurück. Selbst wenn du Metallica heißt, kannst du nicht sagen, nein, als Star. Selbst wenn du Elton John, egal wer, Du kannst nicht sagen, nee, meine Musik gibt's nur gegen Geld.
Ja, und das ist halt das Problem. Und ich meine, das ist halt auch ganz klar, dass ich halt 33 und nicht 19 bin und dementsprechend halt auch anders über diese Sache denke, weil ich es aber blöd gesagt auch schon seit 15 Jahren halt auch schon mal ganz anders gemacht habe.
Ja.
In einer, wie ich finde, wesentlich gesünderen Umgebung, in der es um das Wesentliche geht. Und damit meine ich jetzt wieder die Qualität. Damit meine ich die Qualität des nicht so angepasst Seins, um auf Teufel komm raus erfolgreich zu sein. Und dementsprechend halt zum Beispiel mein Produkt down zu graden, damit es funktioniert. Oder andersrum, zwangsläufig Leuten auf den Sack zu gehen, damit die andere Leute erreichen.
Ich glaube, das liegt seriös gesagt an der generellen Marktentwicklung.
Ja.
Also blöd gesagt, ich glaube, die Musikindustrie, die hat vor, ich sage zum Beispiel 15 Jahren, lange noch nicht dieses Volumen an Umsätzen generiert, wie es heutzutage. Und je größer sowas wird, je größer so eine Branche wird, desto größere Gatekeeper gibt es dann auch.
Ja.
Gerade während Corona, ne, Thema Live Nation. Müssen wir nicht aufmachen, wenn es jemand Begriff ist. Ganz kranke Sache, was da passiert sind, irgendwie von wegen, ne, das wird alles vereinheitlicht und du hast gar keine Chance mehr, ab vom Weg
zu gehen.
Und so. Also ich glaube, das hängt einfach, wie in der Automobilindustrie war es vor 50 Jahren bestimmt auch einfacher.
Ich wollte gerade genau das Beispiel bringen, deswegen nennt man das auch Musikindustrie.
Ja.
Ja, ne, da entwickeln sich solche.
Ich glaube, Samuel, du und ich sind auch aufgrund der Altersstruktur, okay, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber und aufgrund der Tatsache, dass wir das A schon so lange machen, schon so viel aus diesem Musikbereich gesehen haben, auch nicht mehr so druckbelastet. Also, dass wir, also bei uns ist es auch so in der Band, natürlich haben wir uns auch drüber unterhalten, sollen wir jetzt mal irgendwie den Knallerrefrain direkt an den Anfang setzen. Hat das einen Mehrwert für unsere Zahlen auf Spotify oder so? Wir haben uns in den allermeisten Fällen immer dazu entschieden, es so zu machen, wie es sich am besten anfühlt und nicht, wie es technisch gesehen oder für Spotify am besten wäre. Einfach, weil wir A, in der geilen Situation sind, dass wir unsere Musik als Hobby machen können, keinerlei Druck haben dadurch, und halt nicht ein 20-Jähriger sind, der nichts anderes macht, als in einer Pop-Punk-Band zu spielen und sagt, ich muss damit meinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten, also muss ich halt das Spiel so hart mitspielen, dass wir das Spiel, in dem wir bei Spotify sind, eh schon mitspielen. Das ist, glaube ich, wirklich völlig unumgänglich.
Ja, ist so.
Aber zu sagen, okay, ich spiele das Spiel nur bis zum gewissen Grad mit, ne, indem ich hinweise, guck mal, wir sind auf Spotify, hört euch unseren Kram mal auf Spotify an, ist was anderes als zu sagen, so und jetzt gehe ich hin und richte mein Songwriting, meine Veröffentlichungspolitik komplett auf Spotify aus. Weil da ist dann wirklich genau den Punkt, den du angesprochen hast, erreicht. Da geht Kreativität verloren und Alleinstellungsmale verloren und da wird so viel gleichgeschaltet, dass es gruselig wird.
Ja, ist ja, so. Recht. Ganz, also, ich voll.
Ich finde jetzt, auch wenn es angreifbar ist, das aber an sich völlig legitim. Ich glaube, hier kommt es drauf an, mit welchem Ansatz du das machst.
Genau.
Wenn du die Mucke machst, weil du Bock drauf hast und so wie du sagst, wir machen das hobbymäßig, wie bei uns auch. Und wir sind froh, dass wir hier überhaupt irgendwie Musik releasen und zusammen das zustande bringen. Ist ja geil, ist ja schön und gut. Dann muss man ja auch nicht diesen kranken Social-Media-Trip mitfahren. Andererseits, wenn du ein 20-Jähriger bist und sagst, ich würde gerne meinen Unterhalt damit verdienen und that's the way to go, dann mache ich halt jeden Tag einen Pack mit TikTok.
Genau.
Ja.
Dann mache ich das halt. Ne?
Ja.
Das ist beides legitim, finde ich.
Ja. Ne? Das absolut.
Ist, das kommt auf deinen Anspruch und dein Ziel.
Genau. Da ist nichts davon ist in irgendeiner Form verurteilenswert. Man muss halt für sich selbst irgendwo den Weg finden oder den Ansatz finden, zu sagen, wie hätte ich es denn gerne? Ich will, also ganz ehrlich, es ist so unfassbar unrealistisch zu sagen, dass morgen irgendein hohes Tier irgendwo auf die Idee kommt, Small State könnte der heiße Scheiß sein. Und deswegen, ich führe ein super Leben. Mir geht's gut, ich bin gesund, ich verdiene mein Geld. Ich wüsste gar nicht, ob, wenn die Chance nochmal bestehen würde in irgendeiner Form, ob ich nicht viel zu feige wäre, den Weg zu gehen und zu stattdessen sagen würde, du, es ist eigentlich alles geil, so wie es ist, ne? Und mit einem größeren Bekanntheitsgrad kommen falsche Freunde dazu, da kommen Leute dazu, die wollen dir reinquatschen, das hast du so nicht. So, und
ja,
ne, klar wird jeder sagen, boah, laber keinen so Scheiß, ne, wenn du irgendwie Millionen verdienen kannst, würdest du auch nicht nein sagen. Aber boah, ich glaube, ich bin zu eingefahren. Ich bin zu schon an einem Zeitpunkt irgendwo so in meinem Leben, wo ich sagen würde, boah, nee. So wie es ist, ist es gut, ne? Wir haben tolle Freunde kennengelernt, wir haben tolle Leute kennengelernt, wir haben tolle Fans. Es reicht mir völlig, wie das auf unserem Level funktioniert. Und wenn mehr geht, weil wir authentisch sind, weil die Leute uns kennenlernen und sagen, nicht nur die Musik ist cool, sondern ihr seid auch einfach geile Typen, oder es kommt auch mal wirklich einer, der sagt so, ey, ich habe eure Story auf Insta gesehen, das war total witzig, finde ich voll super, ist das auch schön, das ist ja nicht per se scheiße, aber boah, ey, come on, alles andere, ich mach keinen, ne, also bevor ich anfange, einen TikTok-Account zu machen, dann, ey, ganz ehrlich, da lerne ich lieber stricken, weil das ist weniger frustrierend
ist so.
Und genauso arbeitsintensiv oder so, keine Ahnung. Ne?
Ja, ganz genau so
ist es. Das ist ja auch vollkommen legitim, und eigentlich müsstet ihr ja niemals in die Situation kommen, euch zu rechtfertigen.
Nee.
Ist ja, jeder Maler kann sich selbst entscheiden, wie viel Galerien er sein Bild hat.
Genau.
Wenn es dadurch weniger sehen, dann ist das halt
so. Ja.
Genau, das ist es halt. Und ich meine, das ist ja andersrum auch wieder das Gute, um da vielleicht für diese Folge einen Haken dran zu machen. Es kann und darf immer noch jeder selbst entscheiden. Und erstens,
was er produziert, aber auch was er kommt.
Genau.
Ganz genau. Beide Seiten. Genau.
Beide Richtungen.
Ja. Genau, beides. Erstens das, wie oft nehme ich mein Handy in die Hand, bei was bleibe ich dran, bei was bleibe ich nicht dran. Und zweitens aber auch, wie sehr beuge ich mich dem, um potenziell etwas erfolgreicher zu sein oder wie sehr nicht. Und das ist ja auch noch das Schöne. Auf der einen Seite gibt es natürlich diesen Zugzwang, aber noch hat es jeder selbst in der Hand. Und um für mich mein Fazit drunter zu ziehen, ich würde mir einfach nur wünschen, dass viele Leute mehr selbst in die Hand nehmen und nicht gucken, wie funktioniert es gut. Aber von wegen, wie funktioniert es gut? Haben wir ein paar Songs, die gut funktionieren?
Sehr gut. Hat da jemand auf die Uhr geachtet, oder was?
Ja, tatsächlich, ich achte ein bisschen mit auf die Uhr.
Gewissen Zeitdruck.
Ja, Dom und ich fahren heute noch nach Stuttgart.
Ach so, cool. Dachte schon.
Und wir gehen zu
noch ein Konzertler.
Wir gehen noch zu Marathonmann, Sperling und Bobby Leiser.
Ach, nice. Geil.
Mit einem Killer.
Grüße. Also ein Killer und ein Sperling.
Ja.
Oder Nova, genau. Ist Nova die auch da?
Keine Ahnung. Nee,
die ist, ich glaube, mit Trettmann.
Oder? Ja, genau, richtig.
Schade.
Wir treffen gleich den Killer, meinen alten Gitarristen, den auch Carsten kennt, und seine Frau. Sag
ganz, ganz liebe Grüße.
Das ist richtig aus. Und die nehmen uns glücklicherweise mit nach Stuttgart, damit wir heute weiter an der Kanne hängen können.
Geil.
Yes. Das ist geil. Shoutout an Killingers.
Ja, echt so. Scheiße. Uns ist gerade der Roadcaster abgeraucht. Ich hoffe, es bleibt noch alles so, wie es ist.
Was? Wie abgeraucht?
Ich weiß nicht, da tut gerade nichts mehr. Scherz mit den ersten Vierten.
Oh.
Den wollte ich noch einfach.
Sie waren auch so ruhig. Und ich dachte so, da kommt ja echt nichts. Ich dachte, was ist passiert? Ey, wenn diese Folge über den Jordan geht. Die fand ich so gut.
Okay, jetzt habe ich es vielleicht noch ein bisschen rausgeschworen.
Ja, okay.
Kleiner Scherz.
Mein erster Blick war auf diesen Recording-Button und der ist nicht rot.
Richtig!
egal. Scheiße. Okay, Playlist.
Playlist.
Herrgott, kurzer Puls.
Gäste zuerst.
Ich wollte eigentlich einen Song von Capstan in die Liste reinhaben, habe aber dann gesehen, es ist schon einer von Capstan drin, und deswegen habe ich mich dann nochmal kurz dagegen entschieden, aufgrund der Diversität der Playlist.
Ich schreibe den gleich mal mit.
Deswegen nehme ich, also es wäre eigentlich von Capstan Stars Before the Sun gewesen, aber ich habe mich für einen alten Klassiker dann entschieden. Und zwar für Jane von der wunderbaren Band The Loved Ones, die es leider so in der Form nicht mehr gibt. Das war die alte Band von Dave House. Und,
Das
ist ein, das ist ein Kracher.
Geil, ich kenne den Song nicht.
Muss ich mir auch anhören. Ich freue mich aber drauf.
Freu ich mich. Und dann hört euch auch Dave House Solo an, sehr zu empfehlen.
Absolut, ja.
Ja, gute Wahl, ein sehr, sehr sympathischer, herzlicher Kerl.
Miri, was ist dein japanischer Song des Tages?
Ja. Es ist tatsächlich nicht mein Song, sondern das ist der von Philipp. Also ich habe gedacht, ich schenke ihm das als, als Hochzeitsgeschenk, schenke ich ihm einen Song für die Playlist. Und das ist seine letztes Jahr Lieblingsband, die heißen The Home Team. Wahrscheinlich nicht so bekannt. Euch wahrscheinlich.
Doch, mag
du magst die?
Ja.
Cool. Also mit dem Song Ride Through Me. Habe ich mir vorhin abgespielt, fand ich einen Bombensong. Passt perfekt in unsere Playlist rein. Ich finde ihn sehr nice und hier nochmal liebe Grüße an den lieben Philipp damit.
Shoutout an Philipp.
Stabil.
Herrn Philipp. mein Song heutzutage, kommt von der Band Winter aus Köln. Wenn ich mich nicht täusche, kommen die alle aus Köln.
Nicht geschrieben wie die Jahreszeit.
Winter mit V am Anfang und A am Ende. Ja, geile Band. Der Song heißt Kopf zu laut. Das ist nicht der erste Song der Band, aber ich glaube der erste von einer neuen, ich nenne es mal Ära. Finde ich richtig geil, ist auch eine DIY-Band, machen alles selber, betreiben das Social Media Game übrigens extrem gut, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Shoutout an Matze, wir waren auch schon viel miteinander auf Tour, geile Band, geiler Song, hört euch an.
Kommt drauf.
Und von mir kommt einer heute, der erste Remix, den ich jemals in die Platte mache, und zwar von Big Wild und Rationale geschrieben. Und der Remix ist von Daywave, einer Band, die ich gerade sehr, sehr gerne höre. Und der Song heißt Sixes to Nines, ist im Original eigentlich ein richtig schöner, ruhiger Song und hat einen guten Indie-Drive im Remix, der mir sehr gut gefällt. Und gibt mir richtige Frühlings-Vibes. Deswegen pumpe ich den gerade in letzter Zeit sehr, sehr häufig.
Sehr nice, freue ich mich drauf.
Geil. Vier Hochkaräter in die Playlist. Ja.
Echt so. Geil. Hey, dann, liebe Leute, vielen Dank für diese sehr gute Folge Hass 2.
Eine sehr hassenswerte Folge.
Ja, richtig geil, richtig geil. Das hat so funktioniert, wie ich es mir ausgemalt habe. Das ist das schön verselbstständigt zu einer Runde von Magengeschwüren und Geschrei.
Also für mich hat sich gerade Hass 3 schon manifestiert.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geil. Ey, vielen Dank fürs dabei sein, Carsten. Schön, dass du unser zweites Mal beehrt hast.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für dein Know-how und dein Know-Hass. Und Miri, schön, dass du aus Japan so gut geschaltet bist. Wir wünschen dir noch ganz, ganz viel Spaß und liebe Grüße an Phil und seine Frau unbekannterweise.
Keine.
Oder Olli, falls er noch da ist.
Der ist nicht mehr
da. Okay, schade. Tomme, auch dir vielen Dank.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Wir springen jetzt ins Auto und wir hören uns im Monat.
Ich freue mich drauf.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss, ciao.
Hasta la vista.
Ja!
Das hast du dir doch vorher schon aufgeschrieben.
Ja, du hättest mich ja gestern schon eingefallen. Ja,